Siehst du?
Ja, aber es ist Real Talk. Das kann man Bushido nicht anlasten.
Siehst du? Schon wieder.
Was passiert? Das Wasser läuft hinten raus. Vor den Turntables. Komplett Kurzschluss. Alles klar. Party zu Ende. Auf einmal leckt er ihr durchs Gesicht. Denkt, das ist total witzig. Hahaha, guck mal und so. Sie ist auch komplett eskaliert. Alle tanzen, alle jubeln.
Geil.
Pogo, dies, das.
Was auf die Ohren mit Hering und Gurke von Nathalie Katzenelson!
Yay! Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Hering und Gurke. Mein Name ist Nathalie Katzenelson und ich habe das fetteste Grinsen überhaupt und extreme Ehrfurcht in mir. Normalerweise bin ich immer voll aufgeregt, aber heute bin ich richtig ehrfürchtig.
Okay.
Weil mein heutiger Gast der wundervolle Dibo ist.
Hallöchen. Ja, freut mich auf jeden Fall hier zu sein. Ganz tolle Anmoderation. Jetzt bin ich ja fast schon so ein bisschen durch deinen Charme so überwältigt, dass ich überhaupt nicht weiß, ob ich nachher klare Gedanken finde zu den Fragen.
Glaub mir, ich bin, nein, Leute, ihr müsst wissen, es ist das erste Mal, dass ich mehrere Stunden vor dem Netz saß, um ein Gefühl für dich zu kriegen, um zu erfahren, wer, wie, was, wo du bist. Ey, ich hatte hier schon geile Gäste und ich liebe alle meine Gäste und ich bin wirklich unfassbar dankbar, dass du heute gekommen bist.
Sehr gerne.
Und dass du bereit bist, so mir deine Zeit zu schenken und meinen Zuhörern. Und
das ist ein tolles Format. Also wir haben ja im Vorgespräch schon kurz, weil ich muss gestehen, ich habe natürlich nicht so viel Zeit gehabt, mir jetzt richtig viel anzuhören und anzugucken. Ich habe so ein paar Shorts und so mir reingezogen. Aber du hattest ja im Vorfeld schon erzählt, was hier teilweise passiert ist. Und da sage ich mal, bin ich mir sehr sicher, dass ich hier an der richtigen Adresse bin, dass wir einen geilen Talk haben werden.
Geil. So, du kommst aber nicht drum rum. Wir starten natürlich mit dem Fail der Woche.
Okay.
Und jetzt der Fail der Woche.
Das kann auch etwas sein, was du beobachtet hast, was du im Netz gesehen hast, was du bei jemand anderem auf der Straße gesehen hast. Aber was war so dein Fail, wo du sagst, so Mann, Alter, das hätte ich so krass nicht gebraucht. Das war so ein
mein Ding. Fail der Woche war, also selbstverständlich habe ich den Fail natürlich geliefert. Und zwar bin ich zu einer Veranstaltung eingeladen gewesen und ich wohne in einer Altbauwohnung, die Gastherme fällt regelmäßig aus und es ist natürlich genau an dem Tag habe ich es mal wieder ausgereizt bis zum letzten, bis ich in die Dusche gegangen bin, um dann mich sozusagen auf dem letzten Meter noch zu rasieren und dann halt so ganz fresh zu der Veranstaltung zu gehen. Und dann ist diese blöde Therme ausgefallen. Ich konnte mich halt dann nicht duschen und dachte, ja okay, dann wäschst du dich jetzt so ein bisschen mit dem Waschlappen am Waschbecken. Und was ich dann nicht bedacht habe, ist, weil ich dann so unter Druck war, schnell zu machen, dass wenn du ich habe einen sehr starken Bartwuchs, ne?
Ja.
Und wenn du das mit kaltem Wasser nur schnell die Haare so anfeuchtest und dann irgendwie da lang reißt mit dem Rasierer, ja, unter Zeitdruck und dann ziehe ich mich schnell an und renne los und merke halt so irgendwie, ah, scheiße, es blutet noch überall. Das Bluten habe ich dann auf dem Weg in den Griff gekriegt, aber ich habe natürlich voll den Blumenkohlhals gehabt, so weißt du, und es ist einfach, also 47, also ich werde jetzt dieses Jahr 47-jähriger Mann, der halt aussieht wie so jemand, der mit 15 sich das erste Mal in seinem Leben rasiert hat, unangenehm.
War das da hell? Also haben die Leute das auch direkt
gesehen? Klar. Also sagt natürlich keiner was, weißt du.
Geil, sehr sympathisch. So, dann starten wir mal direkt. Ich möchte dich bitten, ich glaube, die Leute da draußen wissen so ziemlich alle, die deinen Namen kennen, die gesamte Geschichte zum Thema du und Bushido. Mhm. Und ich möchte dich bitten, dass wir das jetzt ganz, ganz kurz nur ansprechen, weil ich es überdrüssig bin. So. Ich verstehe, dass das ein Teil deiner Vergangenheit ist. Und ich verstehe auch für mich, ich habe aus dieser ganzen Geschichte herausgenommen, dass du safe eine Legende bist, die den Deutschrap, ich sag mal Deutsch-Gangster-Rap, mit erfunden hast, mit geschaffen hast und auch bei Er ist guter Junge eine große Verantwortung geführt hast.
Ja.
kurz dazu was, nicht zu lange, weil ich glaube, die Leute wissen, kennen das alles schon und ich weiß nicht, anders. Wie fühlst du dich damit, wenn man dir immer wieder die gleichen Fragen stellt? Wie waren das damals
mit Bushido? Ich finde, wir sollten jetzt hier abbrechen, das ist halt zum Kotzen. Nee, also pass auf, ich bin natürlich, also ich erzähle ganz kurz.
Genau.
Bushido ist da, ich nicht. Das war früher, jetzt Bushido uncool, ich cool.
Das, safe.
So ist die Geschichte. Ne? Jetzt können wir da noch ausholen. Und ich fühle mich natürlich dadurch irgendwie so ein bisschen, denkt man manchmal so, ja, schade, dass ich da vernachlässigt wurde, um aus mir auch einen Star zu machen. Schade, dass ich da monetär nicht so profitiert habe. Aber wenn das halt so ist, dass die Leute dann, weil sie mit Bushido nicht quatschen können, mit mir über Bushido quatschen, ich dann die Möglichkeit habe, mich im Nachhinein zu präsentieren über diesen Hebel, nutze ich das doch gerne aus.
Das ist
also
smart.
Und tatsächlich sehe ich das auch so, wenn es ein Interesse gibt, also wir lieben ja alle Zeitzeugen und Zeitzeugen sind ja sozusagen auch Gold wert für die Gesellschaft. Also vom, ich sag jetzt mal ganz drastischen Beispiel Holocaust-Zeitzeugen bis Zeitzeugen, die bei einem Familienfest nüchtern waren, als alle anderen betrunken waren. So, ja. Also das heißt, Zeitzeugen sind immer diejenigen, auf die man sich verlassen kann. Ich bin halt ein Zeitzeuge, der, obwohl er nah dran war, versucht mit einer neutralen, distanzierten Meinung diese Sachen aufzuarbeiten. Und wenn es ein Interesse daran gibt und ich bin der Zeitzeuge, der das sozusagen belegen kann, dann freue ich mich doch, wenn ich einen Dienst an der Gesellschaft oder der Fan-Community leisten kann und stelle mich gern zur Verfügung.
Ich muss dir eine Sache sagen. Meine Meinung zu der Person ist außen vor, aber wofür ich dich wirklich feiere, ist, dass du alle Fragen zu eurer Vergangenheit, zu eurer Freundschaft immer sehr respektvoll beantwortest und extrem neutral. Bist du es wirklich? Siehst du die ganze Sache, wenn du jetzt zurückschaust, bist du wirklich entspannt? Hast du deinen Frieden mit all dem geschlossen? Weil du warst sein bester Freund.
Ja.
Ihr wart sehr, sehr eng.
Also ich fühle mich innerlich sehr aufgeräumt. Ich weiß natürlich nicht, wenn ich jetzt, sage ich mal, zu einer professionellen Gesprächstherapie gehen würde und dann jemand, der das kann, danach bohrt, ob dann nicht was sich offenbaren würde, von dem ich sage, deshalb habe ich immer Kopfschmerzen oder so. Ne? Also habe ich nicht, aber das kann natürlich sein. Aber ich fühle mich sehr aufgeräumt, ich fühle mich total gewertschätzt von den Leuten für das, was ich geleistet habe. Und die Leute, die sehr nah dran waren, die wissen, was ich sozusagen für diese ganzen Erfolge beigetragen habe. Die weiter weg waren, haben mich als den sympathischen und so wie ich es auch heute bin, neutralen Zeit oder die Begleitung von diesem tollen Label, das halt so groß geworden ist, wahrgenommen. Und ich kriege da ganz viel Anerkennung und Respekt. Und ich habe halt übrigens, du hattest im Vorfeld ja auch gesagt, dass du so ein bisschen, um dir so einen Eindruck zu verschaffen, auch in meine alten Songs reingehört hast. Ich hab halt damals mir sozusagen das nicht leicht gemacht, ich habe es den Hörern nicht leicht gemacht, meine Songs und meine Musik zu lieben, weil ich da so ein bisschen verkopft auf die Texte Wert gelegt habe. Ich war nicht so der krasseste Rapper vom Flow her und so. Und da habe ich so ein bisschen das vermisst, dass ich für manche Dinge, die mich ausmachen, Anerkennung bekomme. Das bekomme ich jetzt aber in diesem Punkt und das ist dann auch irgendwie so wie so ein nachträgliches Schulterklopfen und es ist halt eine große Genugtuung. Und andersrum, da wo ich ärgerlich bin oder wo ich verbittert bin, muss ich gar nichts sagen, weil die Zeit hat gezeigt, dass die negativen Seiten von Bushido oder auch anderen, mit denen ich in der Vergangenheit zu tun hatte, offenbart wurden und andere haben das eh schon gesagt und ich musste nur, wenn ich dann dazu befragt wurde, ist das wirklich so gewesen, musste ich nur sagen, tja, ihr habt es ja selber jetzt mitbekommen und musste das nur bestätigen. Das ist natürlich ganz große Genugtuung für mich.
So ja, natürlich. Ja. Vermisst du die Freundschaft? Jetzt mal abgesehen vom Rap-Game und dem ganzen Drum und Dran.
Also wir hatten so bombastisch geile Zeiten und vor allem, das wirst du vielleicht aus deiner Sturm- und Drang-Phase kennen. Die Welt war anders. Du hast nicht die ganze Zeit so diesen Gesellschaftsdruck gehabt und irgendwie diese Competition, diese Social-Media-Competition und so gab es nicht. Das heißt, wir waren mehr für uns, haben uns auf uns konzentrieren können. Wir waren damals noch keine Stars und hatten einfach Fun und Spaß, waren ein bisschen wild. Und das war eine tolle Zeit. Und da sind auch diese negativen Seiten, die jetzt ihn ausmachen, oder vielleicht hab ich auch negative Seiten entwickelt, das kann ich ja selber schlecht einschätzen, aber das, was sozusagen uns ausgemacht hat, war, dass diese Seiten nicht gebraucht wurden, ja, um sich durchzusetzen oder um sich wichtig zu fühlen oder so, ja. Und dadurch waren wir einfach ein Haufen von gut befreundeten Leuten und konnten über blöde Sprüche, keine Ahnung, das manchmal gab es einen rassistischen Spruch, manchmal gab es irgendwie dies, das, so und das. Eigentlich hat man sich hier oder da daneben benommen, aber wir konnten über das hinwegsehen, weil ganz viele andere Sachen gestimmt haben, ne?
Wie ist denn das dann, wenn du eigentlich mit ihm eine echt tiefe Freundschaft geführt hast damals, weil du hast erzählt, du hast ihn sogar illegalerweise Auto fahren lassen.
Ja, ja.
Ja, weißt du, ich meine, das macht man so mit seinem Bruder. Also, ja,
ey, ich habe bei ihm mit in seinem Kinderzimmer bei seiner Mutter gewohnt, okay, ein paar Wochen, ne, bis wir dann unsere eigene Wohnung hatten. Also,
und ihr habt ja auch zusammen in der Wohnung gewohnt.
Genau, ja.
Wie lange?
Ja. Zweieinhalb Jahre irgendwie so.
Und dann wirst du gefragt, du wurdest gefragt, deswegen ich wiederhole das, und dann verleumdet er dich einfach.
Naja.
Und tut so, als würde er dich nicht kennen.
Ja.
So, wie fühlt sich das für dich an?
Naja, also...
Wie fühlt sich das für dich an, dass ich dich das frage? Ist das jetzt respektlos von dir?
Nee, überhaupt nicht.
Okay.
Also ich finde, es ist ja unfassbar peinlich und unangenehm für ihn, so eine Behauptung aufzustellen.
Oder?
Wenn wir jetzt beide komplett unbekannte Menschen wären, ja? Und er sagt so etwas und ich müsste das anderen beweisen, dann würde ich mich natürlich darüber ärgern und würde sagen, was soll der Scheiß? Aber es ist einfach so offensichtlich, dass das einfach Dummgequatsche ist.
Und wo wir wieder zu den Zeitzeugen kommen,
genau,
von denen es ohne Ende gibt, die das alle bezeugen können,
genau,
dass es
und,
so war.
Und er müsste sowas ja gar nicht sagen, so, und er tut es und gibt, also tut mir damit den Gefallen, dass ohne, dass ich etwas sagen muss,
ja,
er sich blöd darstellt, so, weißt du?
Also hast du damit auch
ganz großes
Fall.
Eigentor in dem Sinne.
Vielleicht bin ich auch ein kleiner Zeitzeuge. Mal gucken.
Ja.
Und zwar gab es doch mal den Song von ihm, Hoffnung stirbt zuletzt.
Mhm.
Kennst du den?
Na klar.
Und dazu wurde mal ein Video gedreht. Kann es sein, dass du da dabei warst, als dieses Video gedreht worden ist?
Ich war bei so vielen Videos dabei, aber ich kann sein, dass ich da nicht dabei war.
Nee, du warst dabei.
Ja? Achso, okay, das weißt du sogar.
Du weißt, also du warst dabei, ich weiß das, weil ich auch dabei war.
Okay. wo
das
wurde gedreht?
War in irgendeinem kleinen Dönerladen.
Stimmt.
Und da war ich auch dabei und es ist nämlich ganz witzig, weil... Als ich meinen Mann kennengelernt habe, wusste ich nicht, wer, wie, was, wo. Und ich habe ihn auch nie gegoogelt, weil mich das nicht juckt. Und irgendwann, nachdem wir schon zusammen waren, weiß ich nicht, haben wir irgendwann mal darüber geredet. Ich so, den kenne ich auch. Ich habe mal in seinem Video mitgemacht. Und er so, was? Und ich so, ja, in dem und dem Song. Und ich habe die ganze Zeit erzählt, dass da Freunde dabei waren. Und der eine war auch voll nett. Aber ich wusste nicht mehr, wer es war. Und immer so, ja, war das Flair? Und ich so, nee, das wüsste ich. Und ich wusste nie, wer da dabei war.
Witzig, ja.
Und jetzt habe ich mich ja so mit dir auseinandergesetzt und habe plötzlich deine alten Videos gesehen und sehe dich und sag so, das war er doch.
Ja.
Er war dabei.
Geil.
Also, ja, auch ein kleiner Zeitzeuge.
Ja, cool.
So, Ich finde es schade, dass jemand so eine Freundschaft, also dass die Freundschaft auseinandergeht und man dann seine eigenen Wege geht, ist okay.
Mhm.
So ist, aber dass man einen dann so...
Also guck mal, ich kenne ja Bushido sehr, 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 sehr gut. Ja? Wir sind ja auch, wir waren ja noch unfertige Charaktere, als wir beste Freunde wurden. Und das heißt, in der Zeit haben wir über super intime Dinge geredet, haben ganz viel wichtige Erlebnisse miteinander gehabt. Das war eine ganz entscheidende Phase, um sich zu entwickeln. Das heißt, ich kenne ihn besser als alle, die aktuell mit ihm zu tun haben. Ja,
ja, vielleicht du warst ja auch dabei, wo er vom jugendlichen, heranwachsenden Mann zu Mann wurde.
Genau. Und seine Frau mal ausgenommen. Also, ne, das ist klar. Also, diese Beziehung, das kann ich natürlich nicht toppen. Aber, und ich bin mir sehr sicher, dass diese Aussagen, ich weiß nicht mehr, wer Danny ist und so, das ist natürlich strategisch, entweder weil er möchte, dass mir das wehtut, oder weil er bei irgendeinem Prozess vor Gericht, weil ihm das Vorteile gibt, sowas zu behaupten und so, ne? Also er ist dann sozusagen, aber ich glaube, tief in ihm drin, schätzt er die Momente, die wir damals hatten, genauso. Er ist nur so ein Mensch, der sich selber und anderen gegenüber so einen ganz klaren Cut machen muss und er muss etwas abwerten, um nicht in da, wie soll ich sagen, in so einer Art Reue zu verfallen oder in so einer Art Drang, etwas zu entschuldigen oder so. Das passt einfach nicht zu dem Selbstbild, was er hat. Und deshalb ist das ist nochmal so eine Ebene, wo ich sage, deshalb mache ich meinen Frieden damit, weil ich mir sehr klar darüber bin, dass das, was er öffentlich äußert, nicht das ist, was er fühlt. So.
Krass.
Ja. Und also er kann mir gerne das Gegenteil beweisen, wenn man sich trifft oder so. Und dann merke ich so, okay, ja, stimmt, das ist alles nicht mehr so. Aber ich bin mir fast sicher, wenn wir uns sehen, das ist so, kennst du diese Codes, dass man muss gar nicht reden.
Man
kann sich auch angucken im Sinne von so, oh, ich habe gar keinen Bock, dass der da ist. Aber trotzdem wird es eine Bewegung geben oder ein Zucken im Mundwinkel oder irgendwas, was diese Vertrautheit von früher sofort wieder aufbeschwört. Und dann kannst du dich gar nicht dagegen wehren, dass du denkst, so, fuck man, Alter, der Typ, Alter, der hat ganz viel von mir und ich habe ganz viel von ihm. So, es lässt sich einfach nicht verhindern.
Würdest du ihn gerne wiedersehen?
Also, wenn es ehrlich wäre, wenn es ein ehrliches Treffen ist, kein inszeniertes oder ich erzähle jetzt mal irgendwas, um was klarzustellen, damit Dibo in Interviews nicht mehr dies oder jenes sagt oder damit ich irgendwas rauskriege über Pipapo. Wenn es ein ehrliches, lass mal über gar nichts aus der Vergangenheit reden, lass mal einfach nur chillen, lass mal am Strand sitzen, in den Sonnenuntergang gucken und wenn jemand plötzlich was einfällt, philosophisch, wie auch immer, so eine Gespräche hatten wir, wenn es so ein Treffen ist, sage ich, bin ich am Start und dann würde ich mal gucken, wie so der Vibe ist. So.
Geil. Das ist es nämlich. Du sagst eigentlich im Prinzip nie was Schlechtes über ihn. Also die anderen legen dir die Sachen dann so im Mund und du sagst so, ja, okay, kann sein. Oder du weißt ja, wie es war. Aber du selber hast dich meines Erachtens nach nie wirklich negativ ihm gegenüber geäußert. Das zeugt von großer Größe.
Dankeschön.
Das ist heftig. Welchen Rat würdest du deinem 20-jährigen Ich geben, wenn du die Möglichkeit hättest?
Okay, jetzt haben wir einen großen Sprung.
Das war ja zu der damaligen Zeit so ungefähr, oder?
Ich war, jetzt muss ich kurz überlegen, ja, also ich, wo wir uns kennengelernt haben, war ich 20, 21 sowas. Das stimmt schon. Also guck mal, das Problem ist, auf diese Frage bin ich nicht vorbereitet und wir sind als Menschen, gesellschaftliche Menschen im Kapitalismus so konditioniert, dass wir, der erste Impuls ist, wie hätte ich meine jetzige finanzielle Situation beeinflussen können durch Entscheidungen, die ich früher getroffen habe. Und es ärgerte mich sehr, dass mein erster Gedanke war gerade, sag deinem 20-jährigen Ich, sei ein bisschen konsequenter darin, Dinge für dich einzufordern, von denen du später profitieren wirst. Stell dich nicht in den Dienst der anderen. Ist aber vielleicht Blödsinn, weil ich dann vielleicht noch weniger hätte als jetzt, weil ich vielleicht nicht so kollegial mitgenommen worden wäre oder so, weißt du? Und geiler wäre eigentlich ein grundsätzlicher Rat im Leben, der vielleicht vor Trauer oder Schmerz schützt, so weißt du? Der sozusagen einfach eine Erklärung ist für viele Dinge. Der nichts verändert, sondern der einfach nur die Bewertung verbessert. So.
Das ist ja kein schlechter Rat.
Genau, aber da fällt mir jetzt nichts so on point ein, aber das wäre, glaube ich, das, was ich mir wünschen würde.
Wie ist denn das? Wie muss ich mir das vorstellen? Du bist mit einem extrem erfolgreichen Künstler unterwegs, bist selbst auch extrem erfolgreich, stehst im Rampenlicht, machst Party, bist auf Tour, verdienst vermutlich Unmengen Geld oder auch nicht, wie auch immer, ist ja egal. Du bist Label-Mitbegründer gewesen von Erst guter Junge. Du hast parallel noch dein, ich glaube, das war zeitgleich oder so ein bisschen zeitversetzt.
Später dann, ja, ab 2008 habe ich dann mein eigenes Label.
Genau, aber da warst du auch noch bei Erst guter Junge.
Genau, ja.
Also, wie ist das Ganze? Also, wie hat sich das Ganze für dich angefühlt in dem Moment, wo er dann plötzlich nicht mehr da war? Weißt du, was ich meine? Wo du dann für dich wirklich alleine dastandst mit deinem Label, mit deinen Künstlern, wo du gemerkt hast, okay, der ist kein Teil mehr von mir. Wie war das für dich?
Spannende Frage.
Naja, weil mich interessieren halt mehr so Sachen, die die in dir vorgegangen sind, wie du dich gefühlt hast, wie war es für dich und nicht, wie war es damals. Das juckt mich halt nicht.
Ja, ja.
Aber mich interessiert das.
Also dadurch, dass ich auch bei Erstguter Junge diese Label-Management-Sachen gemacht habe und quasi bei meinem eigenen Label quasi dasselbe mit einer anderen Rezeptur wiederholt habe, war das nicht so ein krasser Cut, wie man sich, glaube ich, vorstellt.
Nein?
Nee, es ist, also hätte ich einfach dieselben Künstler, die bei mir gesigned sind, bei Erstguter Junge gesigned und hätte dort die Möglichkeit gehabt, diese Produkte so zu präsentieren, zu vermarkten und mit denen solche Deals zu machen, wie ich das bei Wolfpack gemacht habe, dann hätte ich gar keinen großen Unterschied gespürt. Bushido hat sich ab einer gewissen Zeit auch sehr zurückgezogen und hat das Daily Business, also das heißt, unsere die Zeit, die wir miteinander verbracht haben, hatte nichts mit dem Beruflichen zu tun. Ne? Und das Private ist, da gab es diverse Momente, in denen er Dinge gemacht hat, die freundschaftlich nicht in Ordnung sind, die so eine Distanz in dem Vertrauen und so hergestellt haben, dass es leicht war, lange Zeiten ohne seine Anwesenheit zu haben. Und weißt du, und dann gab es aber immer diese Inseln von hier geht es gerade nicht ums Business, wir gehen mal irgendwo zum Italiener essen, quatschen über dies, das, Ananas, alte Zeiten und alle sind happy und weißt du? Das ist ja dann trotzdem noch da gewesen. Und insofern würde ich sagen, habe ich gar keinen großen Bruch, großen Bruch erkannt. Es war eher so, dass ich überrascht war, welches Standing ich bei den Künstlern habe, die jetzt nicht bei Erstguter Junge sind. Die haben, einfach nur weil ich das gemacht habe, sich, glaube ich, teilweise gefühlt, als wären die bei Erstguter Junge gesigned. Obwohl sie bei Wolfpack waren.
War das okay für dich?
Also diese Magie hat abgestrahlt, ne?
Also war es okay für dich?
Ja, klar.
Ist okay. Ja, okay, aber Erstguter Junge war ja auch mit deinem Baby. Du hast das ja wirklich...
Ja, ja, klar.
Also das muss man ja auch dazu sagen. Mhm. Sagt er das auch?
Nee. Nee, nee. Aber das ist glaube ich, das ist normal. Also das, ich glaube, das hast du in jedem Business. Wenn drei Leute eine Wurstfabrik gründen, dann ist jeder von denen der Gründer und die anderen waren dabei.
Ich finde es einfach so verrückt, wenn man mal überlegt, was euch beide so miteinander, weißt du, verbindet. Mhm. Und auch, dass du erzählt hast, dass der Cut ja für dich irgendwo auch ein Stück weit da kam, als du eine junge Frau kennengelernt hast und er dann das nicht verstanden hat. So. Es ist so absurd. Ich meine, ein Freund freut sich doch mit dir, wenn du da jemanden kennenlernst und happy bist und glücklich bist. So.
Ja. Er ist halt mega eifersüchtig gewesen in dem Moment so, ne?
War er eifersüchtig wegen der Frau oder war er eifersüchtig, weil man ihm sein Spielzeug wegnimmt? Hast du dich
also
das mal
denke,
gefragt?
Ich denke, es ist anders. Er ist eifersüchtig darauf, dass er nicht mehr das Monopol auf die zweitgrößte Machtposition neben dem eigenen Ich, was natürlich jeder Mensch für sich hat und was hoffentlich bei jedem die größte Machtposition hat für Entscheidungen und so.
Ja.
Er war einfach die zweitwichtigste Person und dann plötzlich ist er sozusagen downgegradet worden zur drittwichtigsten Person und das hat ihn natürlich sehr und er hat auch das, also warum ich das sage, ist, er hat das dadurch geäußert, weil wenn du jetzt enttäuscht bist und sauer bist, das versteht man vielleicht noch so, ist halt auch auf eine gewisse Art kindisch und unter Freunden sollte das nicht sein, aber er hat halt auch versucht, mich sozusagen dafür zu bestrafen. Er hat mich ja dann aus dem Film rausgeschrieben, ne? Also das Drehbuch für die Biografie von Bushido ist ja, also das, was er jetzt auch versucht, er versucht mich halt sozusagen da auszublenden und ich glaube, dass er sich selber vielleicht tatsächlich auch sagt, naja, das habe ich ja erfolgreich gemacht, er ist ja nicht in meiner Biografie und so, also gab es
ja, aber es ist so lächerlich, Mann.
Genau.
Und du hast auch mehrfach gesagt, dass das so das Einzige ist, was dir echt übel stößt. Hast du den Film gesehen?
Leider.
Ey, genau. Genau. Weißt du, so wie kann man darüber traurig sein? Also, weißt du, was ich meine?
Ja. Aber es ist, also die Leute, die da mitgespielt haben, haben wirklich scheiß viel Geld verdient.
Ja,
und das war,
ja, okay,
sag ich mal, das hätte ich auch gerne mitgenommen.
Ja,
ne?
Ich glaube, in diesem ganzen Konstrukt so hat, glaube ich, wenn überhaupt, haben zwei überhaupt so wirklich mitverdient. Abgesehen von dem Film jetzt, an diesem ganzen Bushido-Hype und Wahnsinn.
Ich glaube schon, alle, die dabei waren, auch die Künstler haben gut verdient.
Ja.
Muss man schon sagen. Auch wenn die jetzt vielleicht sagen, ja, ich hätte ja dies oder das noch krasser. Zu der Zeit waren, das muss man sagen, erst guter Junge Deals waren sehr faire Deals.
Okay.
Also, das kann man Bushido nicht anlasten.
Siehst du, schon wieder. Siehst du?
Ja, aber es ist Real Talk.
Finde ich gut. Du bist ehrlich.
Ja.
Finde ich gut. Deswegen, eigentlich müsste der Typ jeden Tag bei dir an der Tür klopfen und sagen, ey, nimmst du bitte meine Entschuldigung an. So sehe ich das. Aber okay, jeder wie
Sag's
er meint.
Ihm,
nee, ich werde ihm gar nichts sagen. Nein, nein, nein. Sag mal, du warst ja auch eine Zeit lang auf der Bühne richtig aktiv und da hast auch gerappt. Was war denn da das Verrückteste, was dir jemals bei einem Auftritt passiert ist?
Also, verrückt ist so eine Sache, aber es sind so prägende Momente, die kein Künstler gerne mag, wenn du voller Vorfreude nach Bielefeld fährst. So, und mir fällt noch was Krasses anderes ein, aber das erzähle ich danach. Und du fährst nach Bielefeld und bist gut, super vorbereitet, machst dir voll die Gedanken mit deinem Backup und DJ und so. Und hast aber vorher keine großen Informationen bekommen zu der ganzen Party. Und dann fährst du hin und dann sind halt 7 Leute im Publikum, so, ne?
Wirklich?
Ja, ja. Und,
nein.
Ja, ja. Und 3 davon sind so Leute, die wirklich auf jedem Konzert immer sind. Und die schon fast nerven, weil sie immer da sind. Und sozusagen, weil es gibt so Fans.
Oh, bist du gemein.
Ja, pass auf. Es gibt, also, ich liebe die Fans für ihren Support. Aber die müssen sich, die müssen sozusagen, und das habe ich denen damals auch schon gesagt, die müssen damit leben, weil die fordern dann irgendwann eine Sonderstellung als Fan ein.
Weil sie immer da sind.
Sind aber nicht bereit, auch einen Sonderinput in das Fanwesen zu geben, sondern wollen einfach nur in der ersten Reihe stehen und dort sein. Und da sind Leute, die kennen ja alles schon. Die kennen deine Show schon, die kennen die Songs schon, die kennen schon die Überraschungsmomente und machen dann, hat er sich nichts Neues ausgedacht, so, weißt du? Oder die gucken aufs Handy, weil sie die Show schon kennen, wollen aber sozusagen irgendwie diesen super. Und du denkst, Mann, Leute, Alter. Ne? Und dann hast du halt irgendwie zwei, da stehen vorne 3 Leute, dann hast du eine andere Ecke, wo 3 Leute stehen und dann hast du einen Typen, der ist der Freund von dem Typen, der den Sound macht und der sitzt an der Bar und trinkt sein Bier. Und das war aber witzig, weil danach ist der dann zu mir gekommen und sagt so, ja, ich habe gedacht, vor so wenigen Leuten trittst du nicht auf. Hast du ja eigentlich ganz geil gemacht. Ich muss sagen, wie heißt du nochmal? Ich will mir das mal aufschreiben und so.
Hast du durchgezogen, ja?
Ja, ich habe klar. Also ich habe so eine Art, für mich war das dann eine Art Generalprobe. Wir haben halt einfach voll die Faxen gemacht auf der Bühne und haben uns einfach so ein bisschen selber gefeiert. Das war halt, wir haben auch nicht die volle Länge des Sets gespielt. So, ich würde sagen, vielleicht 70%, aber klar. Eine andere witzige Geschichte ist die, ich bin nach Düsseldorf eingeladen gewesen und da da hatte ich so einen Doppeltermin. Ich habe auch mal eine Zeit lang Mode gemacht und das Modebrand ist bei, wie heißt dieser Shop in Düsseldorf für diese High-Fashion-Geschichten? Jades. Die Sachen sollten bei Jades ins Programm und die Einkäuferin von Jades ist zum Konzert gekommen und wir wollten danach noch so ein bisschen businessmäßig quatschen. Und ich hatte, damit ich nicht alleine fahren muss, hatte ich so im Freundeskreis gefragt, will jemand mitfahren? Und ein Kumpel von mir, ein guter halb Serbe, halb Grieche, hat halt Bock gehabt mitzufahren. Der ist halt so kompletter Eskalationsmodus immer so. Ne? Auf jeden Fall kommen wir da rein. Bei dieser Show sind so Legenden aus Düsseldorf da, aus der Hip-Hop-Szene aufgetreten, unter anderem auch Blumio. Und da meinte ich so, ey, mein Kumpel heißt Costa. Meinte so, Costa, du kannst hier kurz Backstage chillen. Ich mache so das übliche Prozedere, ne? Hier sagen, dann bin ich da, wann muss ich auf die Bühne und so weiter. Ne? Ich hatte halt keinen Tourmanager, ich bin nur mit meinem Kumpel dahin. So, kleines Besteck. Und halbe Stunde später komme ich und ich weiß nicht, ob du Jugos oder Griechen kennst,
ja.
Sehr trinkfest und auch sehr motiviert, wenn es losgeht, die Ersten zu sein, die ihre Flaschen leeren. Auf jeden Fall haben die Leute schon irgendwie so halb versucht, Blumio wiederzubeleben, weil der halt mit Costa in dieser halben Stunde Druckbetankung gemacht hat.
Oh,
und die haben
Gott.
Irgendwie 1,5 Flaschen Wodka da irgendwie weggekippt. Dann bin ich auf die Bühne und Costa hat mich gefragt, ob er mit auf die Bühne kann. Und das waren halt auch so Leute aus der Düsseldorf-Ultra-Szene, Fußballfans waren auch da, weil einer der Rapper da irgendwie so connected ist. Und diese ganzen Glatzen und so. Und Costa wollte unbedingt das machen, was man beim Hip-Hop so macht, auf der Bühne so ein bisschen Hype-Man und so. Und dann hat er halt gesehen, dass diese Typen in der ersten Reihe so jubeln. Und dann hat er halt Wasserflaschen aufgedreht und hat die halt so, wie man sonst das mit Fans macht, denen so ein bisschen Wasser ins Publikum, hat er das halt über die gekippt. Ich dachte, Alter, wir werden jetzt übelst vermöbelt. Auf jeden Fall, die haben Costa so krank abgefeiert, dass er so komplett überdreht ist. Er hat dann weitere Wasserflaschen aufgedreht und hat die so, also ich weiß es nicht, es wird ja aufgenommen, dann muss es irgendwie als Real, aber die, die es jetzt Audio hören, also stell dir vor, du nimmst zwei Wasserflaschen rechts und links, ja. Oben ist ja die, wo das Wasser rauskommt, ja, das ist abgedreht. Und dann machst du die nach hinten, um auszuholen. Was passiert? Das Wasser läuft hinten raus. Und er stand vor den Turntables und hat halt mit diesen Wasserflaschen unabsichtlich alles über diese Turntables gekippt. Komplett Kurzschluss, alles klar, Party zu Ende.
Geil.
Und genau, also, genau in dem Moment ist diese Einkäuferin von Jades reingekommen. Alle sagen, Dimo, scheiß Berliner, wieder alles kaputt gemacht, oh, so, weißt Mann. Du. Costa schreit einfach nur, diese Hooligans schreien rum, Costa, so, weißt du. Ich spiele überhaupt gar keine Rolle mehr. Und diese Ilka heißt diese Einkäuferin, die ist dann später eine gute Freundin geworden. Die steht da. Dann sage ich so zu Costa, Costa, bitte, ey, das ist jetzt voll wichtig für mich. Die Einkäuferin von Jades, ich will da so meine Fashion-Sachen verkaufen. Er so, alles klar, gar kein Problem. Springt von der Bühne, rennt zu ihr hin und sagt so, nimmt so ihre Arme hoch und sagt so, jubel jetzt, Dibu ist auf der Bühne. Und ist ja immer noch ruhig im Saal. Ich gehe auch von der Bühne runter, sagt ihr wenigstens Hallo, keiner weiß so richtig, was los ist. Auf einmal leckt er ihr durchs Gesicht, denkt, das ist total witzig, hahaha, guck mal und so. Und sie ist, was ich nicht wusste, sie ist Brasilianerin, sie ist auch komplett eskaliert. Es ist keine Musik, alle tanzen, alle jubeln, Pogo, dies, das. Ich stehe vor meiner eigenen Bühne. Und das war also auf jeden Fall legendär.
Das ist echt verrückt.
Ja, legendärer Geil. Abend.
Bist du noch mit ihm befreundet?
Mit Costa?
Ja.
Klar, Mann.
Ja.
Also, das ist so Trauzeugenniveau. Also, Costa ist, ich habe so einen Freundeskreis, die habe ich so in meiner Teenagerzeit kennengelernt. Bis heute sind wir alle beste Freunde. Costa ist so ein bisschen später dazugekommen, aber das sind so, kannst du sagen, so 10 Leute aus meiner Heimat in Northeim, so eine Kleinstadt in Niedersachsen und alles Bros, also Herzensmenschen.
Das sind auch die Jungs, die dir geholfen haben, dein Label Wolfpack zu nennen, vermute ich.
Ja, was heißt geholfen? Ne? Es gab,
bitte!
Es gab einfach bei einem Basketballspiel, wir waren alle, entweder haben wir in der Mannschaft gespielt oder die anderen haben
Aber
uns als Zuschauer...
Aber das ist mit den Jungs, ne?
Genau, also genau, die haben uns als genau. Zuschauer unterstützt und wir waren in einem Auswärtsspiel in einer benachbarten Gemeinde, haben gespielt und dann ist es so ein bisschen, wir waren alle sehr heiß Born-mäßig unterwegs, Hitzköpfe und so. Und dann ist es ein bisschen eskaliert und dann dachten die Heimmannschaft so, ja, okay, ihr kriegt jetzt aufs Maul. Und dann plötzlich sind wir dann irgendwie ein bisschen ausgeflippt und dann hat sich das so gedreht und dann haben wir die in deren eigenen Halle gejagt. Die sind alle in so eine Umkleidekabine und dann haben meine Freunde die ganze Zeit dagegen getreten und gegengekloppt und haben gesagt, legt euch nicht mit uns an, wir sind wie ein Rudel Wölfe, wir sind ein Wolfpack und haben so gejubelt. So, weißt du, und
das war voll die geile Geschichte eigentlich. Was zeigt und das Verbundenheit.
Und da hat sich dieser Begriff Wolfpack so eingeprägt und ich habe damals schon Musik gemacht und habe dann man brauchte ja damals schon so ein Label Name, wenn man irgendwie was sich wenn man sich präsentiert. Und da habe ich damals schon gesagt, ja, mein Label heißt Wolfpack. Und das ist geblieben.
Das war cool.
Ja.
Und die Jungs sind geblieben.
Ja, genau.
Das sind so die wahren Freunde.
Ey, und das sind richtige Bros. So.
Das ist auf jeden Fall wichtig, dass man sowas im Leben hat.
Ja, Mann.
Sag mal, hast du noch unerfüllte Träume oder Projekte, die du gerne noch verwirklichen wollen würdest?
Ja, also...
Warte! Ich habe was vergessen zu fragen. Aber darf ich gleich danach noch fragen?
Erstmal
das bitte.
Mach erstmal die andere
ja,
Frage.
Ja, weil ich hatte ja noch eine Frage die ganze Zeit in meinem Kopf noch zu diesem ganzen Konzert und Auftritt und Rapstar. Sag mal, ihr hattet ja dann, also ich meine, du trinkst nicht.
Mhm.
Du nimmst keinen Alkohol. Du nimmst keine Drogen.
Ja.
Du rauchst nicht.
Mhm.
Du prügelst dich nicht.
Das ist schon passiert.
Aber wie ist denn es, wenn man auf Tour geht?
Mhm.
Ich weiß aus sicherer Quelle, dass auf Bushidos Tour ohne Ende rumgehurt wurde, sage ich jetzt mal.
Mhm.
Wie ist denn das? Wenn also, ich fragen darf, du sollst keine Insider...
Nee, also das...
Hast du da auch mitgemacht? Ich bin dann immer so wie so ein kleines Mädchen und wenn ich das dann höre, ich habe ein paar Sachen gehört,
ja.
Dann war ich immer so, wirklich?
Also wenn ich keine Freundin hatte, dann sage ich so, habe ich da in dem Sinne nichts anbrennen lassen. Aber... Ich bin nicht so jemand, der mit einer Frau intim werden kann, wenn man vorher nicht irgendwie ein bisschen Zeit verbracht hat. Das heißt, was ich gemacht habe, ist, wenn mir eine gefallen hat, habe ich mit der ein bisschen gequatscht, so erster Check und dann habe ich gesagt, lass mal Nummern austauschen. Und dann habe ich oft nach der Tour irgendwie Kontakt aufgenommen und habe mich dann mit denen mal getroffen.
Und wie war das für dich zu sehen, dass der Rest dann da immer irgendwie... Was hast du in der Zeit gemacht?
Ich habe gearbeitet. Tatsächlich habe ich... Also ich bin...
Also es ist wirklich die Wahrheit jetzt,
ja, ne? Ich hab ja damals nicht nur als Künstler war ich unterwegs, sondern ich war ja auch Labelmanagement. Das heißt, jede Sekunde, wo andere gechillt haben, habe ich am Rechner, am Laptop gesessen und habe gearbeitet für das Label. Und Krass. Was ich auch noch gemacht habe, ist, ich habe Merch verkauft. Und das
du standst auch selber da, also du hast ja...
Ich habe Merch verkauft, bin genau. Dann für meine Songs auf die Bühne oder war als Vorprogramm auf der Bühne, solange stand jemand anderes am Merch und dann bin ich wieder zurück zum Merch.
Das hast du aber gerne gemacht.
Ich habe das geliebt, weil dieses unmittelbare Feedback von den Leuten, von den Fans, wenn die dich im ersten Moment sehen, sind die erstmal alle starstruck, ja, selbst bei mir. Und lass mal Foto
machen. Was heißt das selbst bei dir, du Du bist ein Star und du warst damals auch ein großer Star.
Ja, aber ich meine, ich habe mich als bodenständigen, nahbaren Typen definiert. Aber das wussten die ja nicht in dem Moment. Aber für mich war das eigentlich klar und deshalb dachte ich immer so, ist doch gar nicht nötig, sowas zu machen. Aber genau, und wenn die dann sozusagen da am Merchandise 3-4 Mal vorbeigekommen sind, dann haben die schon anders mit mir geredet, als dieses, lass mal Foto machen oder kannst du mir das mal schnell unterschreiben. Dann war schon so, ey, wie ist das eigentlich mit Hip-Hop und bla? Und ich rappe auch und dann hast du irgendwie, keine Ahnung, in Chemnitz hast du ganz andere Geschichten gehört als in Saarbrücken und in Saarbrücken wiederum ganz andere als in Bremen und so, weißt du? Und das ist halt Gold wert gewesen, diese Nähe zu den Fans. Und da habe ich ganz viel gelernt. Das kann man sich gar nicht vorstellen. Also man glaubt, es ist so wie, wenn du auf eine Universität gehst und etwas über Landwirtschaft lernst. Du kannst es nicht, wenn du nicht selber die Scheiße angebaut hast. Und du kannst nicht sagen, unsere Fans sind so und so, wenn du nicht mit denen redest.
Krass.
Ich behaupte bis heute, digitale Insights kann man nutzen, sind aber lange nicht so viel wert wie Gespräche mit Fans auf Konzerten.
Wie sympathisch. Ey, das ist so unfassbar sympathisch, was du da gerade sagst.
Dankeschön.
Nein, ich meine es echt ernst. Das ist voll sympathisch. Ja. Und es ist sympathisch, dass du nicht mit rumgehurt hast.
Ich habe dann, genau, und, also es war natürlich manchmal reizvoll, aber ich habe dann gearbeitet, dann habe ich Merch aufgebaut, das war ja lange bevor die Türen geöffnet werden, dann stehst du aber schon am Merchstand, wenn die ersten Leute reinkommen. Das ist einfach zu tun. Und du bist auch der Letzte, der da steht, wenn die letzte Person rausgeschmissen wird. Und danach baust du noch ab. Und in der Zeit haben die alle schon hinten Knickknack Ananas, ja, so.
Haben sie wirklich?
Alter, frag nicht nach Sonnenschein. Es gab ja auch das legendäre goldene Bändchen bei Erzgut der Junge. Das heißt, wir hatten immer einen Beauftragten mit, das ist dann irgendwann auch bekannt geworden, der rumgegangen ist und Mädels gefragt hat, willst du ein goldenes
Ernsthaft?
Bändchen? Aber es bedeutet, dass du bist nicht gezwungen, das zu machen, aber es bedeutet, dass es passieren kann, dass du darauf angesprochen wirst, dass jemand versucht, sowas mit dir zu machen. Sei dir dessen bewusst und so. Und natürlich fand ich es trotzdem spannend. Und du musstest auch deinen Pass zeigen, ob du 18 bist.
Entschuldigung, dass ich gerade so... Ich bin geschockt.
Aber wir haben versucht, in dem Rahmen dessen, was damals so wilde junge Männer geil fanden, wenn die auf Tour gingen, so verantwortungsbewusst, wie es irgendwie machbar war, zu organisieren.
Oder ihr habt es euch schön geredet, come on.
Also...
Ein Stück weit.
Wir haben es... Ja, ey, guck mal. Es passiert ja einfach auf Tour, dass sozusagen Leute in dieser Situation... entweder sich zusammenfinden, um zu saufen oder um Drogen zu nehmen oder halt um so Sex zu haben. So, weißt du, das ist einfach, das ist so dieser Rock'n'Roll-Lifestyle und ich will das nicht glorifizieren. Ich will einfach nur klar machen, es wäre naiv zu denken, dass man Künstler, die, weißt du, wenn du deine 10. Tour spielst, dann ist das vielleicht nicht mehr interessant. Aber am Anfang, wenn du so unterwegs bist, du wirst angehimmelt und so weiter, diese ganzen Dynamiken, das entsteht einfach. Und das im Zaum zu halten, ist schwierig. Und deshalb ist es dann irgendwie so ein Mindestmaß an Verantwortlichkeit da reinzubringen und Verantwortungsbewusstsein. Darauf haben wir dann bestanden und das haben wir dann auf eine gewisse Art auch...
Wer ist wir?
Also Bushido, Arafat, alle, die irgendwie, auch Labelleute von damals von den Labels oder von den Vertrieben, Anwalt und so weiter, alle, die sich über diese Sachen ausgetauscht haben, was machen wir auf Tour, wie verhalten wir uns und so weiter und so fort. Da haben alle irgendwie in so ruhigen Momenten, ähnlich wie wir beide jetzt gesagt, ja, das und das sollte nicht eskalieren. Aber klar, wenn da irgendwie so ein Mädel mit... irgendwie eine Bereitschaft, intim zu werden, Backstage ist und lässt das jemanden spüren oder wird, ist nicht in der Lage, und das ist dann das Schwierige, ist nicht in der Lage zu äußern, dass sie es eigentlich nicht möchte oder so, dann ist das immer mal wieder passiert. Den Vorwurf, den ich mir mache, ist, vielleicht hätte man öfter ein Auge darauf haben müssen, ob Mädels nicht in der Lage sind, sich sozusagen gegen Annäherungsversuche zu wehren. Den Punkt gebe ich dir. Und da müssen wir uns alle einen Vorwurf machen. Aber es, ich kann dir ganz ehrlich sagen, es gab auch Mädels, die sehr offensiv schon vor dem Konzert zum Merchstand gegangen sind und gesagt haben, ich wollte fragen, ob ein goldenes Ticket da ist.
Die weil, wussten das richtig.
Ja, ja, ich wollte fragen, ob ein goldenes Ticket da ist, damit ich nachher nicht leer ausgehe.
Ganz kurz, dieses goldene Ticket, wenn ich so ein goldenes Ticket habe.
Goldenes Bändchen.
Wenn ich dieses goldene Bändchen habe und ich gehe dann danach im Backstage.
Ja.
Und ich habe dann aber keinen Bock, dass was läuft.
Das ist okay.
Das ist okay.
Ja, ja, ist gar kein Problem. Also da ist kein Menschenhandel stattgefunden oder so. Überhaupt nicht. Und es gab, ich sag mal so, 90-95% der Mädels, die so ein goldenes Bändchen hatten, haben das auch sich geholt, weil die total neugierig waren.
Was da wirklich passiert.
Was passiert. Ja? Und die waren voyeuristisch und sind in nichts involviert gewesen. Aber es gab auch welche, die knallhart gesagt haben, übergeil, so ein Star, mich von so einem Star wegballern zu lassen, übelst Bock drauf.
I don't get it, es tut mir leid.
Pass auf. Wir hatten ein Mädel da, die Backstage gegangen ist und plötzlich da steht und dann fängt die Streit an, weil ihre Mutter auch dort war.
Wie?
Auch Mädel und Mutter, beide goldenes Bändchen, wussten aber nicht voneinander, dass sie da waren.
Nein.
Ich schwöre, kein Scheiß. Ich schwöre.
Geil, da wäre ich gern dabei gewesen und diesen Beef hätte ich gerne gesehen.
Ja, das war, boah, das
und
war
gab es auch mal Beef unter euch Künstlern oder Tour, was auch immer, wenn der eine sich dann da eine ausgespäht hat und aber ein anderer auch so oder wurde die dann einfach weitergereicht?
Da war ich dann nicht so sehr involviert. Mein Eindruck ist, dass, ich sag jetzt mal so, die... Dass sozusagen das Alpha-Tier Bushido schon das eigentliche Ziel von den Mädels war und dass das allen bewusst war und das quasi dann...
Also er konnte mal aussuchen.
Er hat, ja, so würde ich es salopp gesagt schon bestätigen. Ja,
ist das so. Hm? Krass, ich bin so froh, dass ich keine Mädchen habe, du weißt nicht.
Tja, vielleicht, das kann mit Jungs auch passieren.
Nein, ja, aber nicht, wenn sie die richtige Erziehung kriegen.
Das ist das. Das ist der Punkt. Ja. Das hat nichts mit Mädchen oder Jungen zu tun.
Die Mutter und die Tochter, das ist ja mindblowing gerade.
Ja. Die Tochter ist sogar bei der Polizei gewesen.
Warum?
Sie war eine Polizistin.
Ach so, nein. Mhm. Boah, das ist krass. Weißt du noch, wo das war? Also ja, in welcher Stadt, meine ich?
Das sage ich nicht.
Okay, musst du nicht.
Ja. Aber alle, die dabei waren, wissen sofort, was ich meine. Die werden jetzt übelst lachen. Ja. Aber es gab auch so Starstruck-Momente, wo dann, also zum Beispiel ist ein Mädel, die hat Bushido gesehen, also ich war im Merch-Stand, die Leute sind schon reingelassen worden und Bushido ist da kurz nur lang gegangen, weil er sich vom Merch ein T-Shirt für die Bühne holen wollte, dass er seinen eigenen Merch trägt. Und ist dann kurz hin zu mir, hat gesagt, ey, ich brauch das T-Shirt, ich habe es ihm zugeworfen und er ist dann gleich wieder weg. Und das Mädel hat ihn gesehen und die hat so instant Kreislaufprobleme bekommen, ist halt hingeknallt und hat sich da das Gesicht sehr aufgeschlagen.
Oh nein.
Also das heißt, also da sind sowohl absurde, lustige Sachen als auch unangenehme Sachen. Einfach viele Menschen auf dem Haufen, viel Emotionen, Alkohol und so. Also es, man kann sagen, jedes Konzert war in gewisser Art und Weise immer mit extremen Erfahrungen verbunden. So.
Hast du ein Konzert, welches dir am meisten in Erinnerung geblieben ist, weil es das Beste für dich war?
Für mich als Künstler?
Für dich als Künstler.
Also, es gibt eins, da waren wir in Dresden, das war so Open Air und da haben die Leute zu meinen Songs halt gefühlt, ich kann nicht bestätigen, ob es tatsächlich so war, aber zu meinen Songs gefühlt sind die krasser abgegangen als bei Bushido. Vielleicht, weil ich Deutscher bin oder so, ne? Keine Ahnung. Und danach, also ich habe mit Nice auf der Bühne, haben wir auch die übelst angeheizt, wir waren Vorband von Bushido. Und das war halt geil, weil das war eines meiner ersten Konzerte vor so, ich würde sagen, so 5.000, 6.000 Leute waren da. Ja, also so große Konzerte spielst du ja nicht so oft. Und anders als auf dem Festival, nur erst guter Junge-Fans, die halt wirklich, und die konnten halt jede Zeile und weißt du, diese Arme gehen hoch und runter, das war halt schon beeindruckend, als ich das erste Mal erlebt habe. Und dann irgendwann hat jemand irgendwie so gerufen, ey, Dibu. Ich habe halt so voll viel Liebe für Dresden gegeben. Und dann hat irgendjemand gerufen, ey, Dibu, du bist ein Ehren-Ossi. Und dann habe ich bei dem habe ich bei dem Folgekonzert in Dresden dann im Winter, da waren nicht ganz so viele Leute, das war dann Indoor, das war so eine 1500er, 2000er Location, haben mir die Fans dann ein Ehren-Ossi-T-Shirt verliehen und das irgendwie fand ich irgendwie ja, eine ganz tolle, weil das hat ja, das geht ja über Musik hinaus so irgendwie auf eine gewisse Art, ne? Das fand ich irgendwie schon beeindruckend schön.
Und warst du aufgeregt, wenn du auf die Bühne gegangen bist? Mm-mm. Nein?
Ich habe sowas wie Aufregung ganz selten. Glücklicherweise. Ich glaube, das liegt daran, weil ich mich selber nicht so ernst nehme.
Ja, das kann sein.
Ich bin auch, weißt du, wann ich aufgeregt bin? Oder ich war, ist mal ein Backup-Rapper von Bushido ausgefallen und ich sollte das machen. Und da ist sozusagen das, was bei ihm funktioniert oder nicht funktioniert, abhängig von mir. Und das bringt mich in eine Situation, die ich schwer wegalbern kann oder schwer mit Charme oder so. Da geht es um eine reine Professionalität. Und das habe ich auch nicht gut gemeistert. Ich wollte das auch nicht machen, aber er hat mich dann überredet und das habe ich auch nicht gut gemeistert.
War er dann sauer auf dich?
Nö, hat sich über mich ein bisschen lustig gemacht. So, ne? Genau, und als ich dann wusste, so da geht's gleich auf die Bühne, da war ich dann aufgeregt. So. Aber ansonsten. Oder ich war aufgeregt, als zum Beispiel die DVD-Aufzeichnung war. Weil ich dachte so...
Was ist das für eine DVD-Aufzeichnung gewesen?
Glaube, Deutschland gibt mir ein Mic.
Okay.
Ja.
Wieso warst du da aufgeregt?
Da war ich aufgeregt, weil ich nicht so sicher war, ob... wie soll ich sagen... ob diese Art und Weise, wie ich mit dem Publikum kommuniziere und wie ich sozusagen über eine Ebene von Charme, also weil ich charmant bin, Pluspunkte sammel und denen sozusagen dann vermittel, dass vielleicht bestimmte Skills, die ich im Flow oder so nicht habe, aber für das, was ich mache, nicht so eine Rolle spielen. Ich war mir sicher, weil die DVD wird ja dann so zackig zusammengeschnitten und so. Und dann dachte ich so, ja, vielleicht bleibt so ein bisschen diese ganze Möglichkeit weg. Und das war auch so eine, also die ganzen Feature und so, wie die auf die Bühne gekommen sind und wieder runter und so, das ging alles relativ zackig, damit das bei der DVD auch in den entsprechenden, ich glaube, 70 Minuten ist damals eine DVD maximal lang gewesen. Und da sollte ja das ganze Konzert drauf. Und da war ich auch ein bisschen aufgeregt. Aber ansonsten kann ich mich gar nicht daran erinnern, dass ich auf Konzerten aufgeregt war.
Vermisst du das?
Klar.
Ja? Ja, und klar. Wieso machst du es dann nicht mehr?
Weil ich habe dann aufgehört, weil ich selber habe ja meine beste Platzierung mit meinen Alben war, glaube ich, Platz 59 in den Albumcharts. Und Single-Erfolge hatte ich keine. Und ich habe dann so Künstler wie Raf Camora, Casey Rebel, PA Sports und so die ersten Alben gemacht. Und dann habe ich mit Medien oder Vertrieben und so über die Sachen gesprochen und die haben halt dann manchmal so gesagt, ja, wir sind uns nicht sicher, ob das richtig groß werden kann. Du bist ja mit deinen Sachen auch nicht so mega erfolgreich geworden. So, ne? Oder bist mit deinen Sachen auch nicht so mega erfolgreich. Und meine Alben sind dann sukzessive auch immer ein bisschen unerfolgreicher geworden. Für mich hat, also mich hat das total erfüllt, aber und ich war halt in dieser Doppelposition und dachte so, ja, okay, höchstwahrscheinlich werde ich nicht so erfolgreich, dass ich so viel Geld einsammle, dass ich damit mein Leben finanzieren kann. Und ich war mir unsicher, ob man so einen Switch findet, dass man dann vielleicht Bücher schreibt, Schauspieler wird oder irgendwas anderes, so dass ich quasi, dass ich mich selbst als Produkt vermarkten kann. Aber diese Künstler, die ich hatte, waren alle sehr vielversprechend. Dann habe ich gesagt, okay, werde ich jetzt meine Karriere erstmal pausieren, aber ich habe kommuniziert beenden, damit das ernst genommen wird, dass ich als Labelmanager erfolgreicher sein möchte, als ich selber als Künstler war. Und es hat auch perfekt funktioniert. Und aus dieser Rolle bin ich nie wieder rausgekommen. Ich habe zwischendurch mal ein paar Feature gemacht oder auch Songs aufgenommen, aber ich habe es am Ende nicht veröffentlicht, weil irgendwie dieser ganze Vibe, den du als Künstler haben solltest, meiner Ansicht nach, der ist nicht mehr da. Dafür müsste ich, glaube ich, eine ganze Zeit lang aus diesem Business zurücktreten und mich mal mit mir selber so sehr intensiv unterhalten, worüber ich überhaupt reden will und was ich was ich machen will, so, weißt du?
Na, reden tust du ja jetzt dann in Zukunft in deinem Podcast. Mhm. Sag mal, könntest du dir denn vorstellen, dass du irgendwann nochmal auf die Bühne gehst, aber dann in eine ganz andere Richtung? Oder wirst du immer für Hip-Hop stehen?
Also ja, also ich, man kann das erweitern, aber das kriegt man natürlich nicht aus mir raus.
Nee, ne?
Nö. Also warum auch? Ich habe ja dafür gekämpft.
Aber dann bereust du diesen Schritt nicht, dass du deine Karriere sozusagen beiseite gelegt hast und anderen Leuten die Karriere ermöglicht hast. Weil das hast du ja.
Genau,
beziehungsweise auch geholfen hast.
Auch das macht mich stolz. Und ich kann ja zum Beispiel über den Podcast mich mitteilen, kann da sehr viel von mir präsentieren. Ich bin regelmäßig auch Gast in irgendwelchen Formaten.
Ja, ich weiß.
Und habe das Gefühl, dass da noch ein öffentliches Interesse ist. Ich habe einen Instagram-Kanal, den viele interessant finden, wo ich viel so politische Flashes so, also was mich politisch interessiert, irgendwie die Leute so daran teilhaben lasse, ohne dass ich mich jetzt vor die Kamera stelle und da reinquatsche in die Kamera, sondern einfach nur so Copy-Paste Nachrichten und dann gibt es das schon so einen Eindruck von dem, wie ich gerade zu der Welt stehe.
Aber hast du dir mal
unter dem Vorträge in Schulen und so, weißt du, also von daher.
Hast du dir mal unter dem Podcast, in dem du selber Gast warst, die Kommentare durchgelesen? Hast du das mal gemacht?
Also das macht man ab und zu mal.
Ja.
Aber ich würde jetzt nicht sagen, dass ich jetzt wüsste, wie so aktuell die Stimmung bei den letzten war. Mhm. Also mein Selbstverständnis von mir und meinen öffentlichen Auftritten ist das, dass die Leute eigentlich ganz zufrieden damit sind, wie ich mich präsentiere und wie ich die Sachen erzähle. Deshalb gibt es auch gar nicht so eine große Angst, dass da jetzt irgendwie was Großes Negatives stehen könnte.
Also ich mache das nie. Ich lese nie Kommentare, weil, also nicht über mich, sondern auch nicht über meine Gäste und so, weil mich das eigentlich nicht so juckt. Und bei dir habe ich das gemacht, weil es bei dir aber auch so einen riesen Fächer an Auswahl gab, zu gucken und so.
Ja.
Und ich war echt positiv überrascht davon, dass du auch in den Kommentaren wirklich gefeiert wirst von den meisten Leuten. Also die auch dir Dankbarkeit entgegenbringen, dass du sie wieder daran zurückerinnert hast in ihre Zeit, in der sie dich hardcore gefeiert haben. Mhm. Und dass du dich nicht verändert hast und dass du weiterhin der Neutrale, die Schweiz sozusagen bist, dass du dir treu geblieben bist.
Ja.
Also es ist echt angenehm gewesen, das so.
Das hat ja mal dazu geführt, ne? Also ich habe das zu Facebook-Zeiten habe ich das unter wichtigen Beiträgen habe ich mich in die Kommentare eingemischt und habe da moderiert und habe da viele Leute, die sehr extrem auf der einen oder anderen Seite zu einer Position standen, eingenordet. Und ich glaube, die Leute fanden das spannend, dass ich weder zu der einen noch der anderen Seite Position bezogen habe oder verurteilend Position bezogen habe. Ich habe meine eigene Position auch immer klar gemacht. Und das hat eine Bekannte von mir mitbekommen, die damals beim Stern gearbeitet hat. Und dadurch habe ich damals einen Blog bei den Sternstimmen bekommen und war auf Stern Online, sogar auf der Startseite zu dem Thema als letztes Mal Israel gegen Palästina. Also wir wollten über Politik reden, aber hatte ich sozusagen einen Beitrag gepostet in den Sternstimmen zu, warum palästinensische Menschen nicht mit israelischen Menschen zusammen, weil beide wollten Frieden, warum die nicht zusammen für Frieden demonstrieren, sondern immer getrennt voneinander. Das war so eine Bestätigung, dass das bis in so einen journalistischen Rahmen hinein irgendwie ein Talent von mir ist, den Leuten diese Aggressivität oder diese Engstirnigkeit zu nehmen. Ich weiß auch nicht, warum ich das habe, aber das funktioniert manchmal ganz gut, wenn ich mich mit denen unterhalte.
Aber es könnte auch sein, dass es dem einen oder anderen aufstößt. Also so Beispiel jetzt nochmal zurückzugehen zu deinem ehemaligen Ex-Freund, sage ich jetzt mal. Mhm. Wenn der jetzt mitkriegt, dass du dich gewissen Menschen gegenüber, mit denen er nicht mehr cool ist, weiterhin zeigst und weiterhin auch einfach nur kommunikativ, freundlich, respektvoll umgehst und er sich dann denkt so, ey, der positioniert sich nicht, der ist... Weißt du, was ich meine? Wenn er
das stimmt
nicht
ja nicht.
Die
ich habe ja eine Meinung. Ich habe ja auch zu diesen Menschen eine Meinung. Und ich möchte niemanden öffentlich blöd dastehen lassen, aber ich kann auch schon kritisch über alle mich äußern, wenn
ja, aber muss ja nicht sein eigentlich. Wozu?
Genau.
Voll. Ja. Okay, genug von dem. Jetzt nochmal meine Frage, die ich dir vorhin gestellt habe, aber genau. Wo dann nochmal dieses ganze Tour. Es tut mir leid, ich bin natürlich auch wirklich, ich liebe ja auch, mein Mann würde sich am liebsten von mir scheiden lassen, weil ich so krass Reality-TV mag. Also ich liebe das.
Oh Mann, ey.
Ja, das ist mein größtes. Guck mal, ich nehme keine Drogen.
Ja, ja.
Ich trinke keinen Alkohol. So. Das ist so meine Droge.
Wenn
so.
Du der Realität entfliehen willst, dann.
Ja. Dann gucke ich in andere Leben.
Dann guckst du Reality-TV.
Geil! Geil. Und er findet es halt furchtbar, aber dieses, was da so Backstage passiert ist und so, das ist natürlich für mich so.
Ja, okay, wow. Verstehe ich, ja.
Das ist schon.
Das ist für jeden interessant.
Ja. Also, ja. Ich könnte eine ganze Folge nur mit dir darüber reden, aber so spannend ist es immer wieder nicht. Also, zurück zu meiner Frage von vorhin. Welche unerfüllten Träume oder Projekte hast du noch?
Ob das jetzt Träume sind, weiß ich nicht ganz genau, aber ich wollte immer mal ein Buch rausbringen.
Geil.
Das Problem ist, dass Bücher immer irrelevanter werden und ich so ein bisschen das Gefühl habe, ich habe so das Momentum verschlafen. Aber es ist jemand auf mich zugekommen und hat mich gefragt, ob wir zusammen ein Buch machen wollen. Und da arbeiten wir gerade dran und da freue ich mich drauf. Das
sehe ich aber ganz anders als du.
Kann ich einen Haken dran machen?
Nein, also ich finde Bücher nach wie vor das Spannendste überhaupt. Also meine Kinder lesen unheimlich gerne. Und ja, die sind auch Computer und alles affin, aber Bücher sind Macht. Und ich finde, das ist eine großartige Idee. Wir haben auch einen Freund von uns, der hat einen Verlag und der hat mir zu Weihnachten einen Gutschein geschenkt, damit ich lerne, wie man richtig ein Buch schreiben. Weil das ist einfach, Schreiben ist
ja
geil.
Ich finde, Buch, also Lesen ist ja eine Kulturleistung, ja. So wie Sprechen auch eine Kulturleistung ist, ist Lesen eine Kulturleistung. Was viele unterschätzen ist, dass wenn du ein Buch liest, dass du nicht nur einer Geschichte folgst oder einem, kann ja auch ein wissenschaftliches Buch sein, dass du dir Wissen aneignest, sondern dass du diese einzelnen kulturell geschaffenen Fragmente, Wörter, die dann zu größeren kulturell geschaffenen Fragmenten Sätzen zusammengesetzt werden, dass du dich jedes Mal damit bereicherst. Völlig egal, ob dir die Information nützt oder ob die Geschichte spannend ist. Aber du bereicherst dich die ganze Zeit mit Kultur.
Wieso?
Und das ist, sag ich mal, und wir sind ja Wesen, wir müssen ja konsumieren. Wir entweder gucken wir uns was an oder wir hören was oder wir essen was oder wir spüren irgendetwas und das muss man dann auch wieder verdauen. Und je problematischer das ist, was wir konsumieren, desto schlechter verdauen wir das und desto mehr, wie soll ich sagen, Unrat reichert sich in uns an. Aber wenn du etwas liest, dann ist das sozusagen eine ganz pure Form von kultureller Aneignung und das kann dir halt nur gut tun.
Siehst du? Deswegen, das ist toll. Ich finde das Projekt eine super Idee.
Ja.
Wenn dein Leben ein Buch wäre,
ja.
Wie würde das heißen?
Tatsächlich hat eine Freundin von mir, die damals das mit den Sternstimmen organisiert hat, die hatte auch den Vorschlag, schreib doch mal ein Buch. Und die hat dann gesagt, das müsste heißen, guter Mensch statt guter Junge.
Wow.
Finde ich geil.
Hammer. Ja. Hast du dir gemerkt?
Na klar,
sonst also ich meine, nicht ja, hast du dir gemerkt, dass das später dann vielleicht. Könntest du dir das vorstellen, dass du dein Leben nochmal richtig.
Klar.
Das wäre mal spannend, ey. Dann müsste man glatt nochmal das andere Buch auch lesen, worauf ich da gar keine. Ja. weiß ich nicht. Eigentlich hätte ich da. Aber nee. Sag mal, du hast mal deinen Opa zitiert.
Mhm.
Und zwar hast du gesagt. Ja?
Ja. Ja, immer so, sag ich mal, so diese saloppen. Von dieser alten Gesellschaft vom Dorf, so diese saloppen Sprüche, die hat da immer so.
Sag mal, du redest immer vom Dorf. Wie viele Leute leben denn da?
Also ich bin geboren in Göttingen.
Ja, aber ja. Ist doch kein Dorf.
Und dann bin ich mit meiner Mutter bei meinen Großeltern aufgewachsen. Ja. Das ist in einem Dorf Gladebeck. Da leben 1000 Leute
vielleicht. Ah ja?
Ja.
Immer noch? Also ja richtig Dorf.
Ja.
Geil.
Also so Dorf, dass ich bin mit dem Fahrrad unterwegs. Und um 18 Uhr pfeift meine Mutter, also sie kann aber auch sehr laut pfeifen, auf den Fingern. Und ich höre das, egal wo ich im Dorf bin.
Wirklich?
Und fahre mit dem Fahrrad nach Hause.
Ist so süß.
Ja.
Also eine schöne Erinnerung.
Voll mega.
Dein Opa hat mal gesagt, Junge sei nicht hart, alles was hart ist, zerbricht unter
dir. Ah ja, das war, also Das war so ein mindblowing Satz. Ja, genau. Und das habe ich mir angeeignet.
Und ich wollte fragen, in welchen Situationen deines Lebens hat dir dieser Satz schon weitergeholfen? Kannst du dich da an irgendwas erinnern?
Also ab dem Zeitpunkt, als ich verstanden habe, was das bedeutet, hat er mir eigentlich in fast allen Situationen weitergeholfen. Und ich habe das internalisiert. Ich habe es versucht und ich glaube, es ist mir gelungen. Ich bin weder nachtragend, noch versuche ich, in Dingen etwas Schlechtes zu sehen oder so. Ich bin einfach, ich lasse die Dinge passieren und meine Erfahrung ist, wenn, oder anders. Es gibt wissenschaftliche Untersuchungen, dass jede Emotion, egal wie negativ sie ist, außer natürlich körperliche Schmerzen, ja, aber jede Emotion, egal wie negativ sie ist, egal wie wütend du bist, egal was, der Mensch kann diese Emotion nicht länger als 90 Sekunden aufrechterhalten. Es sei denn, dein eigenes Gehirn gibt dieser Emotion Futter. Was du machen musst, ist einfach nur diesen Prozess deines Gehirns unterbinden und du wirst ein sehr zufriedenes Leben haben. Und ich bin auf einem guten Weg dahin, dass mir das gelingt.
90 Sekunden.
90 Sekunden. Das ist fast wie diese 3-Sekunden-Regel, weißt du?
Ja, ja, aber 90 Sekunden, es kann lange sein.
Kann lange sein.
Nicht lange, wenn du mit irgendwas so zu kämpfen hast.
Aber meistens, kennst du das nicht, wenn du wütend bist, dass dein Körper, ne, du bist unter dieser Anspannung und eigentlich, das geht weg, aber dann machst du doch den Fehler, dass du irgendwie gegen den Türrahmen trittst.
Das heißt, oder man muss noch einen Moment länger warten und dann...
Ganz genau.
Ich werde es versuchen, ich werde dir davon erzählen.
Ja.
Das klingt auf jeden Fall...
Deshalb gibt es doch auch diese Therapien, wo man Leuten beibringt, dass man nicht in dem Moment einer Emotion entweder etwas entscheiden sollte oder jemanden beurteilen sollte oder einen Streit weiterführen sollte, sondern dass man sich entfernt voneinander, versucht etwas anderes zu machen und sich dann erst, was ich, eine Stunde später oder am nächsten Morgen oder so miteinander begegnet. Und du wirst die Erfahrung gemacht haben, dass du ganz anders dann mit diesem Problem umgehst, dass du viel milder bist, dass du dir selbst gegenüber kritischer bist und so weiter und so fort. Alles, was du in dem Moment einer großen Emotion verlierst. Und das beweist ja im Grunde, dass du nicht, dass Emotionen nicht in dir, nicht Teil von dir sind, sondern dass sie kurz in dir wohnen oder dich übermannen, besser gesagt, ja, oder überfrauen. Und genau, und dann wieder abhauen.
Das klingt sehr spannend, muss ich dir sagen. Ich werde das mal versuchen. Diese 90-Sekunden-Sache.
Ja.
Werde ich auf jeden Fall. Was inspiriert dich heutzutage abseits der Musik noch?
Also, je unbedeutender etwas erscheint, desto größer ist oft das Geheimnis, was sich offenbart, wenn du dich damit beschäftigst.
Das ist sehr philosophisch.
Und das inspiriert mich sehr. Zum Beispiel, nur, also ich habe so einen Spleen gehabt, das ist jetzt schon, ich weiß auch gar nicht, warum mir das jetzt einfällt, das ist jetzt wahrscheinlich schon so 10 Jahre her. Ich mache alles in Berlin mit dem Fahrrad. Ja? Ich hab kein Auto, braucht man in der Stadt nicht. Und ich finde öffentliche Verkehrsmittel ab und zu ganz gut, um mal so ein bisschen zu checken, was sind da für Leute unterwegs und so und wie funktioniert die Gesellschaft. Aber ich möchte irgendwie fit bleiben und... Du hast die Möglichkeit, immer wieder neue Impulse zu gewinnen, indem du die Route, die du fährst, immer wieder leicht abänderst. Mhm. Ja? Das sorgt dafür, dass du, dass deine Lebenszeit, wenn du monoton lebst, verkürzt sich das Erlebnis, weil dein Gehirn immer dann abschaltet, wenn es Dinge schon kennt. Wenn du dein Gehirn sozusagen herausforderst, indem du zum Beispiel die Route änderst, erfährt es immer neue Dinge und dein Leben erscheint dir länger und wertvoller. So. Und dann inspirieren mich so eine Sachen wie zum Beispiel, plötzlich habe ich mal beim Fahrradfahren nach oben geguckt, habe eine sehr schöne Dachterrasse gesehen. Und dann habe ich einfach einen ganzen Sommer immer nach in Berlin nach oben geguckt und habe mir diese ganzen scheiß verdammten Dachterrassen angeguckt. Erstmal banal, ja? Und keine große Sache. Was ist daraus entstanden? Ich bin mega kreativ geworden und habe mir vorgestellt, was für Menschen leben da? Wie sind deren Gefühle? Wo kann man da hingucken? Was sieht man da? Was bedeutet das, was man sieht? Es ist ein komplettes Universum aufgegangen. Und das ist sozusagen die Kunst. Es ist keine Kunst, die Mona Lisa zu sehen und zu sagen, das ist ein wichtiges Gemälde. Das hast du dir nicht ausgedacht. Das ist keine Inspiration, sondern das sind gesellschaftliche Normen. Das wäre dir selber nie aufgefallen. Aber wenn du irgendwo einen Sticker an einer Laterne siehst, der unbedeutend ist und der vielleicht, keine Ahnung, irgendeine Schrift hat oder so, und dann überlegst du dir, warum eigentlich diese Schrift? Vielleicht hat sich jemand dabei gar nichts gedacht, aber für dich und deinen für deine Inspiration
geil,
und für deine Imagination, die du so auch schulen musst, ist sowas immer die Tür, die sich sozusagen öffnen kann zu einem Erlebnis. Und das habe ich ganz oft, dass ich irgendwie es schaffe, aus unbedeutenden Dingen etwas Spannendes für mich zu machen. Und These von meiner Mutter, ich habe früher war ich ein Rabauke und habe oft Hausarrest bekommen. Und da mir das egal war, habe ich sozusagen Hausarrest Deluxe bekommen. Das bedeutet, ich durfte nur auf Toilette gehen, in meinem Zimmer sein oder in der Küche Essen holen.
Dein Ernst?
Und in meinem Zimmer durfte ich kein Spielzeug anfassen, kein Radio, kein TV, nix. Nur Schulsachen durfte ich anfassen. Was habe ich gemacht? Ich habe mich auf den Teppich gelegt und habe in den Formen der kleinen Härchen vom Teppich habe ich Bilder gesehen. Habe angefangen sozusagen, meine Fantasie hat Bilder gesehen. Dann habe ich Geschichten gesehen. Dann habe ich mit kleinen Fusseln habe ich mir Fußballmannschaften gedreht. Dann habe ich mit diesen kleinen Fusseln Fußball gespielt. Ich habe Ameisen, wir haben ebenerdig gewohnt und ich hatte eine Tür zur Terrasse. Ich durfte aber nicht raus auf die Terrasse. Dann habe ich mit kleinen mit so kleinen Fusseln, die ich gefunden habe, habe ich versucht, Ameisen dazu zu ermutigen, auf diesen Teppich zu laufen. Dann habe ich, wenn die das gemacht haben, habe ich in meinem Kopf die Perspektive der Ameise eingenommen und habe ihren Weg verfolgt, wie sie den Teppich sieht und wie groß das für sie ist. Das habe ich alles sozusagen mir, glaube ich, irgendwie auf eine gewisse Art bis heute bewahrt und kann, wenn es nötig ist, mich mit ganz, ganz, ganz wenigen rudimentären Sachen sehr aufregend beschäftigen.
Du solltest unbedingt schreiben. Was für eine Fantasie. Das ist ja unglaublich. Ey, Hausarrest Deluxe habe ich noch nie mal gehört. Das klingt so, als hättest du ganz schön oft Hausarrest gehabt.
Ja, meine Eltern waren sehr verzweifelt, leider.
Aber warum? Ich habe mitgekriegt, dass du eigentlich ein guter Schüler warst. Ich meine, du hast Abitur gemacht, du hast studiert.
Ich war sehr ein sehr besserwisserischer Mensch. Aber ich habe immer versucht, nach Moral zu urteilen. Und ich hatte zum Beispiel einen Geschichtslehrer, der so einer der rechten, neudenkenden Vordenker war, Karl-Heinz Weismann. Ich habe einfach das nicht eingesehen, mich mit solchen Leuten gut zu stellen. Wenn der Französischlehrer menschlich einfach eine Katastrophe war, habe ich nicht zugehört. Habe eine 6 gehabt im Französisch. Das Jahr danach habe ich eine 3 gehabt, weil der Lehrer einfach ein anderer war, der mir irgendwie gefallen hat, so weißt du?
Das sagt mein Mann auch immer. Und also alles steht und fällt mit dem Lehrer.
Aber das kann ich bestätigen. Das ist tatsächlich so. Und das darf man nicht unterschätzen. So. Und jeder ist immer für alle anderen Lehrer. Weißt du, jeder weiß immer irgendetwas besser als andere. Und das vernünftig zu kommunizieren mit einem guten Wertekompass, das ist gar nicht so einfach.
Aber ganz kurz, für was gab es dann Hausarrest?
Ach so, weil ich dann zum Beispiel, meine Eltern haben natürlich versucht zu verhindern, dass ich sitzen bleibe. Und haben gesagt, bitte lernen. Da habe ich gesagt, nö, mache ich nicht. Weil mir ist nicht wichtig, dass ich da eine gute Note schreibe. Ich sehe das nicht ein. Ich habe keinen Bock auf Französisch. Ich bin dann zum Beispiel einfach nicht hingegangen. Oder habe im Unterricht, ach Gott, das muss man sich auch erstmal vorstellen, waren so... nicht ganz Parterre, wie heißt das, wenn man so auf halber Ebene ist? So
Hochparterre
war unser Klassenzimmer. Und dann bin ich im Unterricht ans Fenster getreten und habe so das aufgemacht und habe dem Lehrer gesagt, so, ich stürze mich jetzt hier raus. Und dann bin dann einfach rausgesprungen und bin dann reingelaufen und habe dann die Tür aufgemacht und gesagt, ah, ich bin wiedergeboren. So, ne? Und das habe ich dann irgendwie die ganze Stunde gemacht und das ist einfach so, ja, weil mich dieser Unterricht einfach null gezeckt hat. Aber ich habe halt in der Schule nie lernen müssen, in dem Sinne, wenn mich was interessiert hat, dann hat mir das ein Lehrer an der Tafel erzählt. Ich musste auch nicht auf den Zettel gucken oder das mitschreiben und ich habe es in dem Moment verstanden oder ich habe gemerkt, das interessiert mich nicht und dann konnte ich es mir auch nicht selber beibringen. Das ist irgendwie ein bisschen blöd. Und bis zum Abitur hat das geklappt. Wo es dann nicht mehr geklappt hat, ist im Studium. Da musste ich dann anfangen, mir beizubringen, wie man lernt.
wie man aber das war ja eher so etwas, was du gemacht hast, um deinen Eltern zu gefallen, vermute ich, oder?
Das Studium?
Ja.
Nee. Wenn ich das gemacht hätte, dann wäre ich zum Militär gegangen.
Nein.
Also mein Stiefvater ist sehr lange beim Militär oder ist beim Militär gewesen, ist dann zu den Reservisten gewechselt. Mhm. Und da ist er bis heute und hat er auch einigermaßen wichtige
Aber
Position.
Sind sie stolz auf dich?
Alter, die sind auf meine Schwester und mich unfassbar stolz.
Ist deine Schwester jünger oder älter als du?
Die ist 6,5 Jahre jünger als ich.
Oh, ist das schön.
Ja.
Ist das schön.
Ja.
Das ist geil, ne? Wenn
ja,
Eltern
klar.
stolz auf einen sind.
Voll. Und ich, also das können sie auch sein. Wir sind auch beides ganz tolle Menschen.
Hast du viel mit deiner Schwester zu tun?
Würde ich sagen, ja.
Weil 6,5 Jahre ist ein
Ja, aber ich habe früher, sobald sie laufen konnte, habe ich eigentlich fast immer nur mit ihr gespielt, weil ich fand das halt auch total, total schön, irgendwie ihr zu helfen, die Welt zu entdecken und so.
Erklär mir mal, wo kommt es her? Also, wir haben ja kurz vorhin ein bisschen über Religion geredet und so, das habe ich jetzt verstanden bei dir, aber guck mal, du trinkst nicht, noch einmal, du nimmst keine Drogen und so weiter und so fort, du bist so voll straight. Woher kommt, also, wer hat dich so dazu geformt? Weißt du, was ich meine? Wir werden ja alle ein Stück weit zu Hause geformt.
Mhm.
Wie war das bei dir? Ist das auch bei dir zu Hause passiert? Waren es deine Eltern? Waren es deine Großeltern? War
alle.
Es das Dorfleben?
War alles.
Es
diese alles und alle. Ne? Also und was cool war, ich hab halt als Kind viel Ärger bekommen. Ich habe auch sozusagen, das war damals noch nicht verpönt, ich habe auch mal einen Arsch voll bekommen. Ja? Aber danach wurde mir immer erklärt, warum das passiert ist. Und ich hatte dann immer noch mal in einer ruhigen Minute die Möglichkeit, mich zu rechtfertigen oder auch zu sagen, dass ich es doof fand oder so, weißt du? Also, und ich muss sagen, es klingt jetzt ein bisschen so alter weißer Mann mäßig, aber es hat mir eine große Resilienz gegeben, weil sich also die Meinung zu vertreten, wenn alle anderen dagegen sind und auch wenn andere körperlich überlegen sind, ist nicht einfach. Aber zu erfahren, dass es sich lohnt, ist Gold wert. Und das habe ich, glaube ich, recht früh mitbekommen. Und dann ging es quasi für mich nie darum, sozusagen auf Umwege oder so mich zu wertvoll zu fühlen oder so, sondern ich konnte immer auf andere Erfahrungen für den Wertekompass zurückgreifen, die ich gerne auch irgendwie erfahren wollte. Und habe so, egal ob ich jetzt Zeit mit meinen Großeltern verbracht habe, weil meine Mutter arbeiten war, oder Zeit mit meiner Mutter oder Zeit mit meiner Schwester oder so, ich habe ganz viele Dinge erfahren. Und immer, wenn ich was falsch gemacht habe, habe ich mir erklären lassen, wie es besser geht und habe echt überlegt, ist das besser oder ist es nicht besser? Kann ich mich echt daran erinnern, so dass ich schon in der Grundschule so eine Gedanken hatte. Und durch diese, wie soll ich sagen, manchmal den Arsch voll und so, ich war in einer, sagt ihr Vorschule sowas?
Natürlich, das gibt's hier auch.
Okay, ich war ja in Niedersachsen und da war ich halt in der Vorschule vor der ersten Klasse und diese Vorschule war in demselben Gebäude wie auch die Grundschule und die Vorschüler hatten immer große Pause, dann wurden alle vom Schulhof geholt und dann hatten die Grundschüler große Pause, weil, du wirst es kennen, ansonsten fressen die Grundschüler die Vorschüler auf, ne?
Ja. So.
Und ich habe mal dieses Klingeln und Einsammeln der Schüler in der Vorschule verpasst. Und war auf der Reifenburg und habe das erst registriert, als schon die Grundschüler auf dem Pausenhof gelaufen sind. Und natürlich schreien alle rum und es ist übelst laut. Die Lehrer können in diesem diffusen Gemenge gar nicht mitkriegen, wer da was schreit. Und ich höre aber, wie Grundschüler zu mir gelaufen kommen und sagen, da ist ein Vorschüler und so, weißt du. Und dann haben die mich in der Reifenburg kopfüber in den höchsten Turm,
was?
Für mich gefühlt sehr hoch, reingehängt.
Wirklich?
Und haben meine Schnürsenkel oben an den Reifen festgeknotet. So dass ich kopfüber da drin war. Und dann war die Pause zu Ende.
Und du hingst da, oder?
Und ich hing da und konnte aber auch nicht zurück, weil ich ja festgeknotet war. Und anstatt, also so erinnere ich es für mich, anstatt zu verzweifeln, habe ich halt einfach gedacht, okay, überleg doch mal, was ist sozusagen jetzt die Situation? Es war die erste große Pause. Du weißt, es kommt noch eine zweite. Und dann kommen ja wieder als erstes Vorschüler. Also gar kein Problem. Du musst hier einfach nur ein bisschen abwarten und dann wird dich jemand losbinden und dann ist alles wie vorher. Natürlich haben mich dann die Lehrer irgendwann nach einer gewissen Zeit gefunden, bevor es zur zweiten großen Pause kam. Aber mich hat es überhaupt nicht, also ich habe überhaupt gar keine schlechte Erinnerung daran. Okay. Und es hat auch niemand mir das Gefühl gegeben, dass es ein Skandal ist oder so, sondern es waren alle nur so, geht's dir gut? Ja. Einmal in den Arm genommen, alles klar, cool. Und weißt du, ich bin gar nicht gebrandet worden in dem Sinne, dass ich was katastrophal Schlimmes erlebt habe. Und das hat mir gut getan, so, weißt du? Vielleicht ist...
Hör auf, ich krieg gerade voll das schlechte Gewissen. Ich hätte auf jeden Fall, ich wäre die Erste gewesen, die gebrandet hätte. Ich hätte das ganze Ding auseinandergenommen und gefragt, wer hat meinem Sohn das angetan? Dem tut es auch an.
Vielleicht ist es passiert und ich habe das nicht mitbekommen. Ne? Aber sozusagen für meinen Mikrokosmos
war alles
ist alles sehr unspektakulär gewesen. Okay. Und mir geht's gut und... Und das hat sich dann immer in anderen Situationen ähnlich wieder.
Aber ich habe es ja auch gerade positiv in deine Richtung gewertet. Ich meinte, hör auf, du machst mir voll das schlechte Gewissen, weil, so wie du das gerade beschreibst, ist es eigentlich das Richtige. Dem Kind nicht das Gefühl geben, vielleicht denkt er dann, vielleicht hättest du auch noch gedacht, dass du was falsch gemacht hast. Wobei.
Ja, genau.
Deswegen, nee, das war gerade in meine Richtung mehr. Was ist denn eigentlich? Bist du Vater? Mhm. Warum nicht?
Ich habe nie gesagt, ich will das jetzt. Ich will jetzt Kinder.
Aber ist ja noch nicht zu spät, oder nein?
Naja, ich werde jetzt 47.
Und? Männer können noch mit 70, habe ich gehört.
Ja, aber... Ach, ich weiß nicht. Da habe ich dann schon so ein bisschen so eine konservative Denke und würde mir schon wünschen, dass ich, vielleicht hast du recht, aber irgendwie fühlt es sich nicht so an, als wäre ich der Richtige, der das jetzt nochmal der Welt beweisen müsste. So.
Aber du bist in einer festen Partnerschaft.
Ja, klar.
Weiß ich ja nicht. Und deine Frau ist okay damit, dass du keine Kinder haben willst? Weiß sie das überhaupt? Also ich meine, spätestens jetzt weiß sie.
Ja, klar.
Ja? Mhm. Kinder sind doch was Geiles.
Das stimmt. Aber... Kinder sind auch dann ziemlich cool, wenn es nicht die eigenen sind. Also ja. Man kann, meine Schwester hat
Vor allem kann Tochter. Man die dann abgeben, wenn die nerven.
Meine Schwester hat eine Tochter. Ich bin ja auch lange sehr, das ist auch sehr erfüllend, als Basketballtrainer für Jugendmannschaften unterwegs gewesen. Ich kann mir auch vorstellen, wenn ich jetzt mal irgendwann vielleicht merke, irgendwie fehlt mir was, wenn ich so mein Musiklabel irgendwie da betreue, dass man vielleicht nochmal zu einem Verein geht und in so einem Verein irgendwie Jugendarbeit
macht. Aber bist du nicht auch so ein bisschen Papa für deine Künstler, wenn ich fragen darf?
Ja, klar.
Ja, ne?
Die sagen es ein bisschen anders, die sagen, ich bin der Erwachsene, so weißt du.
Mein Mann hat sich neulich beschwert, dass ihn, der hat gearbeitet und dann waren da zwei TikTokerinnen, mit denen er gearbeitet hat. Mhm. Und die haben ihn gesiezt. Und er hat mir so geschrieben, so, ey, die siezen mich. Und er war richtig abgeturnt. Und ich fand das voll witzig. Und heute bin ich mit den ganzen Einkäufen nach Hause gekommen und ich habe so die Tüten vor der Tür abgestellt, weil es waren einfach zu viele und ich musste den Schlüssel. Und plötzlich kam ein junges Mädchen auf mich zu und hat gefragt, ob sie mir helfen soll. Mhm. Und ich habe mich bedankt und so. Normalerweise bin ich immer die hilft, weil das ist für mich Standard. Aber ich habe sie überlegt, so, was sehe ich so alt aus, dass ich Hilfe brauche?
Für junge Menschen sehen wir alt aus, ne? Ich meine, überleg mal, als du...
Hast du es gerade wirklich gesagt?
Ja, überleg mal, als
du... Du siehst alt aus, ich sehe nicht alt aus.
Ja, also pass auf. Du siehst für dein Alter, wenn ich jetzt schätzen müsste, du bist wahrscheinlich 27. Ne? Siehst aber aus wie 24. Ja, okay. So, ich werde 47, sehe aus wie 46. Ich habe mich auch gut gehalten. Ja? Nee, aber klar, aus unserer Perspektive haben wir uns jung gehalten, sehen jung aus. Und ich bin mir sehr sicher, wir sind auch viel jünger geblieben als Generation vor uns.
Oder? Ja? Also ich fühle mich auch nicht wie 40, überhaupt nicht.
Genau,
und auch nicht wie 43, 46.
Aber du musst bedenken, Kids, die jetzt so 17, 18 sind, für die sind wir trotzdem Dinosaurier. Ja. Da können wir nichts machen.
Ey, mein Sohn hat mich letztens gefragt, ob, als ich geboren bin, ob es da schon Autos gab. Ich dachte, ich falle vom Glauben ab. So, ey, ernsthaft jetzt so.
Krass, ne? Aber ist für den eine legitime Frage.
Unfassbar! So, ganz kurz noch, bevor wir hier... Du machst noch parallel, hast du 2023 mit einem Podcast gestartet?
Ja. Eckfunk.
Genau, Eckfunk mit deinem...
mit Eduardo,
genau.
Meinem Partner auch im Musikbusiness.
Genau,
und
der auch bei Wolfpack am Start ist.
Genau, ja.
Und der 5 Sprachen spricht, beziehungsweise 6. 4,5? Nein.
Ja.
Nein, es waren 4,5, weil seine Freundin behaupten würde, er kann nicht wirklich, was war das, Französisch? Es waren 4,5.
Deutsch, Italienisch, Englisch, Spanisch, Portugiesisch und ein bisschen Französisch.
Ah ja, okay, dann 5,5. Mhm. Und mit dem macht ihr diesen Podcast. Mhm. Ich habe dich vorhin schon gefragt, aus irgendwelchen Gründen, ich habe sie verstanden, habt ihr letztes Jahr eine Pause eingelegt?
Genau.
Und ihr kommt jetzt aber wieder?
Genau, also jetzt in dem Moment, wo wir reden, ist quasi unser Studio komplett fertig, das Konzept, das Team ist alles fertig. Wir können eigentlich jetzt die Gäste einladen, wie es manchmal so ist. Jetzt ist genau bei der Generalprobe eine Kamera kaputt gegangen, die tauschen wir jetzt nochmal um. Und dann machen wir einen neuen Plan, Timing, wann wir die Leute einladen. Und auch alle, die bei Eckfunk schon waren in den Audio-Podcasts, weil wir switchen jetzt zu einem Videopodcast, werden nochmal wiederkommen, werden mit den Folgen aufnehmen.
Alle Gäste nochmal.
Ja, und weitere Gäste kommen nochmal.
Und du hast es ganz schlau erklärt. Das gilt natürlich auch für Hering und Gurke. Was wollen wir? Wir wollen die 5 Sterne. Richtig. Wir wollen die Follower. Wir wollen die Abonnenten. Wir wollen Kommentare. Wir wollen alles.
Genau. Und
wir
einmal in die Story posten.
Genau. Ja. Wir wollen die Podcast-Weltherrschaft übernehmen. Ist es, ja. Siehst du es auch so?
Ja, also ich würde es auch machen, wenn es nicht passiert. Also so ist ja nur nicht. Ja,
ja, siehst du,
muss niemand ein schlechtes Gewissen haben. Aber nee, tatsächlich, also um es nochmal auf den Punkt zu bringen, das ist ja ein Service, den man leistet und der kostenlos ist. Und klar, manchmal ist nicht viel Geld da. Und das Gute am Podcast ist, man muss die in der Regel dann nicht bezahlen. Aber man kann ja wenigstens einen kleinen Aufwand betreiben und die Dinge, die man kostenlos zur Verfügung stellen kann, als Dankbarkeit zurückgeben. Das finde ich, wäre eine nette Geste.
Meine Dankbarkeit geht heute ins Unermessliche, dass du dir die Zeit genommen hast, hierher gekommen bist, mit mir geredet hast, weil du kriegst nichts dafür, außer meine Gesellschaft.
Ist aber auch viel wert.
Danke sehr. Vielen Dank. Sag mal bitte, wie oft wird denn dann der Podcast erscheinen?
Wir sind da ganz unkonventionell, so wie wir Zeit haben. Wir denken, dass es mindestens 2 Interviewfolgen pro Monat braucht, damit es interessant ist, aber kann nicht versprechen, dass wir das timingmäßig schaffen. Und es wird auch neu dazu Folgen geben, in denen nur Eduardo und ich dann da sitzen und miteinander quatschen.
King, das würde ich übelst abfeiern. Ja? Ich stehe darauf. Ja.
Okay.
Das mag ich. Und die Gäste werden aber so den Blumenstrauß beibehalten, den ihr bis dato
unbedingt,
auch hattet.
Ja. Also uns geht's eher darum, auch uns selber und die Hörenden mit Gästen zu überraschen. Also ich könnte jetzt natürlich aufwarten mit morgen kommt Arafat und danach kommt Flair und danach kommt Antifuchs und so weiter und so fort. Aber das sind ja Menschen, mit denen ich sowieso schon viel in Verbindung stehe und wo viel Austausch stattgefunden hat.
Und da wäre ich dann auch raus. Da wäre dann meine Fanline auch vorbei. Weil das sind so Dinge, die mich nicht jucken. So
genau, also eben. Und ich glaube, dass die spannendsten Gespräche entstehen dann, wenn man unvorhersehbar über, oder wenn man auch, du zum Beispiel als Host warst jetzt von der einen oder anderen Antwort von mir überrascht. Und das sorgt dafür, dass plötzlich du auch auf neue Fragen kommst, die du vorher dir gar nicht ausgedacht hast. Und plötzlich ist das Gespräch so brutal
interessant. Ich habe hier einen Fragenkatalog. Das habe ich nicht mal rausgeholt. Aber weißt du, worauf ich richtig stolz bin?
Nee.
Also du hast in meinem Podcast ein paar Mal gelacht. Das macht mich so glücklich. Du weißt nicht.
Naja.
Ich darf es sagen, ich habe es beobachtet. Ja. In den Podcasts, die ich gesehen habe, hast du nicht so viel gelacht.
Ja, da bin ich der coole Rapper, weißt du.
Ja, okay. Aber hier bist du der coole Mensch.
Ja, so ist es.
Du bist geil, unbezahlbar.
Ja, danke schön.
Du kommst hier aber nicht weg ohne meine letzte Frage. Da musst du wieder durch. Ja, ja, klar.
Die ist wie?
Die letzte Frage lautet: die maximale Blamage.
Die maximale Blamage.
Was war das Allerpeinlichste, was dir je in deinem Leben passiert ist?
Also, weil wir vorhin über Schule geredet haben, da hätte ich dann auch sozusagen aus meiner Grundschulzeit...
Nee, komm mir nicht mit... Das haben mir am Anfang meine Gäste auch immer irgendwelche Kindergeschichten erzählt. So, nee, komm schon. Du willst mir sagen, dir ist nie was richtig Peinliches passiert? So als
Doch, mir ist schon... Aber das Ding ist, dass ich sehr gut über mich selbst lachen kann. Deshalb ist es oft nicht so... Ist es mir nicht so unangenehm in Erinnerung, ne? Weißt du?
Ist irgendwas, was dir unangenehm in Erinnerung ist?
Nee, also...
Dann komm mir mit der Grundschulgeschichte. Was soll ich machen?
Ja, okay, aber die ist witzig.
Okay, na dann etwas. Wenigstens etwas.
Also, wir hatten damals wenig Geld. Und bin zu Hause, Mutti zieht mich an. legt mir Sachen raus, ich zieh mich an. Ich kriege aber sozusagen die Hose, die Jeans nicht so richtig zu, weil das war eine von meinem Großcousin, also eigentlich der Cousin meiner Mutter, eine Jeanshose, die er nicht mehr getragen hat und die habe ich dann aufgetragen. So. Da ist aber der Knopf abgegangen. Meine Mutter hat dann irgendwo einen Knopf gefunden, hat den angenäht, der war aber für das Loch eigentlich zu groß. Ja, so. Wie das so ist, Kind in der Grundschule, ich sag so, hier, Frau Mattis, ich würde gerne mal auf Toilette. Du wartest bis zur Pause. Alles klar. 2 Minuten später, ich muss wirklich dringend auf Toilette. Nein, du wartest bis zur Pause. Nochmal 2 Minuten später, also es ist wirklich schon so, dass ich sage, okay, jetzt ist allerhöchste Eisenbahn. Ich sage, es tut mir wirklich leid, ich muss ganz dringend. Sie sagt, okay, dann geh, komm schnell wieder her. Ich renne auf Toilette, also ich musste wirklich unfassbar dringend. Und stehe vor diesem Mikro-Pissoir, die du da in der Grundschule hast, und krieg meine verfluchte Hose nicht auf. Ja?
Okay, das ist witzig.
Und sie ist aber auch so eng, dass ich sie nicht einfach runterziehen kann. Irgendwann gebe ich den Kampf auf, pinkel mich ein, gehe zurück zur Klasse, mach die Tür auf, ja, so ein Spalt, und sage so, Frau Mattis, können Sie mal kommen? Sie kommt zur Tür, was macht sie natürlich? Unbedarft, macht die Tür auf, was ist denn? Alle sehen mich, oh nein, Danny hat sich eingepisst.
Oh krass.
Ich so, oh mein Gott. Sie so, oh nein, ey, ist nicht schlimm und so, es kann ja mal passieren, warum ist das passiert? Ich so, meine Hose nicht aufgekriegt. Ja, okay, pass auf. Damit es nicht so peinlich ist, gehst du bitte ins Sekretariat. Wir haben Ersatzhosen. Ich so, oh Gott sei Dank, ey. Ja? Ich gehe ins Sekretariat. Die so, oh ja, Mensch, ja, das passiert mal. Komm, wir haben eine Ersatzhose für dich. Dann kommen die mit einer rot-blau karierten Hose, ja, die du auf 28 Kilometer Entfernung gesehen hast. Und ich war so, ah, ich muss die nicht anziehen. Und die haben so, doch, du ziehst die jetzt an. Du ziehst eine saubere Hose an. Oh mein Gott. Dann muss ich danach in die Pause. Ich gehe auf diesen Schulhof und es ist wie in einer im Kolosseum, wenn du sozusagen als Gladiator in die Arena steigst. Dieser ganze scheiß Schulhof dreht sich nach mir um und sagt, oh mein Gott, er hat die Einpisserhose an. Ja, und dann verbringen wir den Rest des Tages in der Schule.
Okay, geil.
Das war High-Level-Blamage.
Das war eine gute Blamage.
Ja.
Ich kann gar nicht aufhören. Er hat die Einpisserhose. Ich stelle mir das gerade...
Kinder sind gnadenlos, Alter. Nicht mal so im Sinne von, so hinter vorgehalten an. Oh, guck mal. Der hat sich eingepinkelt. Alle, Einpisserhose. Richtig wie, Alter, wie die ersten Menschen.
Ich sehe dich richtig in dieser Hose da stehen. Oh mein Gott, Tränen. Ja. Geile Story. Mhm. Danke. Danke.
Ja, Mann.
Danke, dass du da warst.
Hat mich gefreut. Danke, ist ein geiler Podcast, geiles Format. Ja,
hat dir gefallen?
Du machst das sehr gut, finde ich.
Ich danke
cool.
dir. Ich fühle mich sehr geehrt. Vielen, vielen Dank. Ich danke dir vielmals für deine
sehr
Zeit.
Gerne.
Es war mir wirklich eine große Ehre, eine große Freude. Mhm. Du kannst dir gar nicht vorstellen, wie viel das wirklich für mich bedeutet, aber wenn wir jetzt die Mikrofone ausmachen, werde ich dir nochmal erklären, warum.
Alright.
Weil das geht nicht alle was an. Und ich sage an dieser Stelle herzlichen Dank, dass du da warst. Leute, hört euch seinen Podcast an. Ich verlinke ihn selbstverständlich. Mhm. Ich verlinke selbstverständlich deine Insta-Seite.
Dankeschön.
Alles, was du verlinkt haben willst, kriegst du verlinkt. Lasst Liebe da. Und ich sage von ganzem Herzen herzlichen Dank, dass du da warst. Es war mir eine große Freude.
Sehr gerne. Jederzeit wieder.
Dankeschön. Und ich sage, oh, das können wir mal machen mit Eduardo. Dann kommt ihr mal zu mir.
Ja.
Wenn ihr euren Podcast jetzt rausbringt, dann kommt ihr mal zu mir und erzählt davon, wenn ihr Bock
habt. Dann kommst du auch bei uns vorbei.
Yay, ich freue mich.
Cool.
Ich sage...